auch wieder niemand. So schlimm.
Fürchterlich. Alles bricht zusammen. Das ist ganz schlecht.
Ich weigere mich, loszulegen. So, es ist nicht. Du hast mich jetzt überrascht. Ich
dafür begrüßen wir den Rest der Welt zur 48. Ausgabe dieses. Was ist das eigentlich?
Ja, weiß ich, was das ist. Es fehlt das Intro.
Ja, wir haben heute kein Intro. Wir machen das jetzt. Wir reduzieren das jetzt immer mehr. Wir sind unter den deutschen Podcasts. Ja, sind wir. Nee.
Willst du die Folge 49 mit Stille ausliefern?
Ja, bitte.
Mhm. Ich finde ja immer.
Wir machen so eine automatische, so eine optionale Extraspur, wo nur Stille drauf ist.
Auf 1. April war auch letzte Woche.
Auf jeden Fall, ja, das ist doch Kunst und hat nichts mit dem 1. April.
Nee, also zu tun. Ich finde, also.
Auf jeden Fall.
Nein, grundsätzlich
ist einhaken. Hier
nein,
der einzige Fachpodcast für Heimat, ja, Recht, Bahn und Moral.
Stopp. So, wir haben kein Intro und schon machst du es falsch. Denn sind wir ein Boulevard-Fachpodcast.
Nee, das haben wir ja rausgeschmissen.
Wieso?
Das wolltest du nicht. Und ich finde das auch besser, wenn man das Boulevard rauslässt. Wir sollten uns als Boulevard-Podcast bezeichnen. Das ist so quasi die Umschreibung.
Ja.
Unser Adjektiv ist Boulevardesk.
Ja, aber nein. Also, du hast Boulevard-Podcast eingeführt.
Mit Dennis Morhardt.
Dann habe ich gesagt, finde ich gut.
Das ist der jetzt gesprochen hat. Cornelis Carter sitzt in Göttingen.
Guten Abend.
Und jetzt machst du es wieder raus.
Und ich bin Renke Brun und habe es rausgemacht.
Nein.
So ist es nämlich.
Nein. Also grundsätzlich, dieser Podcast muss eigentlich bombastisch anfangen mit so einem 300-köpfigen, stimmigen Chor, der...
Nee, nicht und, mit Chor, damit
mit Orchester. So Orchester, ja, ich wollte Orchester sagen, nicht Chor. Der einfach einen riesen Terz macht, minutenlang, und dann kommt die Enttäuschung wieder. So sollte das sein.
Sparen ohne Verzicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, willst du Sendung machen oder Spiele online lesen?
Nee, ich mache Sendung, das ist nur ein anderes Tab. Ich habe hier doch die Sendung schon offen. Ja. Wir sind doch schon mitten in der Begrüßung, wir sind schon mitten im ersten Kapitel.
Ja, dann setz auch eine fucking Kapitelmarke.
Das ist so die erste, die setze ich ja immer erst am Schluss.
Mhm.
So ist das.
Und dann vergisst du sie wieder.
Nee,
und dann haben wir einen riesigen Block.
Nee.
Den wir dann sagen.
So kommt es gar nicht.
Nein.
Das wird nie passieren.
Niemals.
Nein, ich bin ja Profi.
Ja.
Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in diesen Live-Hörer-Modus verfalle, indem ich einfach nur noch zuhöre.
Und, ja, Cornelis, dann
amüsiert zuhöre.
Dann erzähl doch mal, wie geht's dir denn so? Erzähl doch mal, sag doch einfach mal auch so ein paar einleitende Sätze.
Oh Gott, ich bin ganz schlecht in einleitenden Sätzen. Ich bin halt in einem Podcast gewohnt, wo man direkt sofort zum Thema kommt. Hallo, wir sind jetzt hier und da ist ein Baum. Ungefähr so. Ja, nee, mir geht's eigentlich ganz gut. Meine halbe Firma legt sich einmal kreuz und quer auseinander und wieder zusammen. Und da werden wir mal sehen, was draus wird. Aber ich bleibe so, wie ich bin und bleibe da, wo ich bin und bleibe beständig bei dem, was ich tue. Alles ist gut.
Ich dachte, du arbeitest im öffentlichen Dienst.
Ja, da sagt man manchmal auch schon Firma zu. Klingt irgendwie besser. Behörde ist immer so ein bisschen, ne, Staub drauf und schlafende Menschen.
Das ist doch gerade schön. Man will doch
Firma. Es fühlt sich wie so
du hast noch nicht 8 Jahre in der Behörde gearbeitet. Ich würde gerne dann nochmal mit dir sprechen.
Das Schlimme ist, ich glaube, in 8 Jahren wird seine Begeisterung für eine staubige Behörde einfach noch stärker sein.
Aber ich habe schon so 2,5 Jahre öffentlicher Dienst hinter mir, du. Also wenn nicht sogar 3 fast.
Ich bin ja mal begeistert von deiner Behördenbegeisterung. Vielleicht solltest du Seminare geben, glücklich sein in einer Behörde.
Ich habe Dennis vorhin erzählt, weil Dennis hat mir nämlich davon berichtet, dass die jetzt noch toller und noch sicherer von zu Hause arbeiten können. Und dann habe ich Dennis erzählt, dass man in der Bundestagsverwaltung erstmal einen Antrag auf Telearbeit stellen muss.
Das haben wir auch, ja. Wir haben genau 10 Arbeitsplätze.
Wie?
Ja, das ist festgelegt. Es gibt in der Uni Hannover
so geil.
Exakt 10 Telearbeitsplätze. Ja. Mehr gibt es nicht, weil es so aufwendig. Natürlich gibt es einen Antrag dafür und ein Rundschreiben, wie das Ganze einzuhalten ist und spezielle Hardware.
Da will ich kurz einhaken. Also wie eine moderne Firma, in der ich arbeite, wie Heimarbeit funktioniert. Ich habe ein Interface, das nennt sich Who's Off. Da kann ich meinen Urlaub eintragen, da kann ich meine Krankheitszeiten eintragen. Das ist ein gemeinsames Portal für Abwesenheit. Ich kann sehen, wer abwesend ist, dein Kollege, und ich kann meine eigenen Abwesenheiten eintragen. Und da trage ich einfach nur...
Ah, so Stasi, ne? Ich verstehe schon.
Ja, und
Datenschutz war gestern.
Mhm. Ist auch sogar auf amerikanischen Servern gehostet. Ja,
in der Behörde zu Recht nicht möglich.
Moment, man trägt nur die Abwesenheiten ein, das heißt, ansonsten ist man da?
Ja.
Oder wie ist das?
Genau.
Ach, ist auch mal eine tolle Arbeitshaltung. Du gehörst mir, außer du meldest dich ab.
Nee, hä, wie? Na, wenn ich da bin, dann muss ich mich ja nicht ins Who's-Off eintragen. Das Ding heißt ja Who's-Off, wer nicht da ist.
Ja, aber das, du musst jetzt natürlich auch sagen, dass du Kernarbeitszeiten hast.
Ach so, ja, natürlich.
Ja.
So. Also wenn ich nicht während dieser Kernarbeitszeiten da bin, dann trage ich das in das System ein, diese Webseite. Fancy Schick Web 2.0 und dann trage ich ein, ja, ich bin mache zu Hause Arbeit und dann war es das. Dann mache ich einfach zu Hause Arbeit.
Ja. Du brauchst keinen speziellen Arbeitsplatz und keinen Antrag und
ich habe ja meinen Arbeitsrechner.
Das ist
ja
Verordnung, die du einhalten musst.
Wenn ich Bock habe, setze ich mich morgen an die Spree und arbeite. Tja. Modernes Agenturleben.
Dafür hast du keinen Betriebsrat, Dennis.
Ja. Aber hast du nicht eher einen Personalrat?
Ich habe einen Personalrat,
ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Weil in der Behörde gibt es ja keinen Betriebsrat. Mhm. Die Behörde ist ja kein Betrieb.
Mhm. Ich habe selbstverständlich einen Personalrat. Ja. Cornelis auch.
Ja. Wenn der wüsste, wie ich arbeite, der wäre, glaube ich, ziemlich böse auf mich. Ich habe einmal mit den Leuten telefoniert und ihnen gesagt, dass ich meine Passwörter im Passwortmanager speichere. Klammer auf, die Personalratsfrau ist auch für SAP verantwortlich, Klammer zu. Das ist nicht zulässig.
Naja. Ganz schlimm ist eigentlich nur die Brandschutzleute. Die sind schlimm.
War nicht der Arbeitsschutz noch schlimmer?
Ja, die sind beim Arbeitsschutz mit drin.
Ach so.
Ja, die sind für alles, für die komplette Raumsicherheit inklusive Brandschutz, Einhaltung der Brandschutzrichtlinien und so.
Ihr müsst auch so alle 2 Jahre wahrscheinlich eure Elektrogeräte so zu einem TÜV bringen.
Ich nicht.
Theoretisch, ja.
Ich nicht, weil ich habe ja kein Büro im Moment. Ja? Aber ansonsten ist das so, ja.
Tja. Weil der TÜV kommt zu uns, wir hatten das gerade erst letztes Jahr. Da kommt halt zwei Typen mit so Geräten kommen an und haben 3 Tage gebraucht, sämtliche Geräte bei uns durchzumessen und alles auseinanderzurupfen und wieder ordentlich zusammenzubauen. Während wir also fröhlich gearbeitet haben, lagen die unterm Schreibtisch und haben irgendwas durchgeprüft und es hat immer Piep gemacht, für funktioniert.
Siehst du, in der, Privatwirtschaft pfeift man auf sowas herzlich.
Ja. Da haben sie überall versucht, hässliche Aufkleber auf unsere schönen Rechner anzubringen. Das habe ich ihnen aber verboten.
Ja, das sind immer so lustige, ne? So farbig und dann Wie nennt man das denn? So Art TÜV-Plakette tatsächlich.
Das ist ein Siegel.
Wo richtig so eingeritzt ist, in welchem Monat, welchen Jahres das dann wieder
zu kontrollieren sei.
Genau.
Was dann natürlich nicht eingehalten wird, sondern erst 5 Jahre später.
Ja, aber da musst du es halt so lange bitte auch rausnehmen. So geht's ja nicht.
Tja. Ja. Sie kam letztes Jahr bei uns zum ersten Mal und ich bin seit 2008 mit dem Gerätepark unterwegs. Da ist die Hälfte schon abgeschrieben gewesen.
Cornelis, was du aufpassen musst, du hast gerade gemerkt, also, eigentlich hat sich das Kapitel geendet, aber du hast geredet und der Enkel musste sich so vorbücken und es hatte sah so auf, also wirklich viel Energie investieren, um die Kapitelmarke zu setzen, aber du hast einfach weitergeredet und hast so ganz enttäuscht in die Couch zurückgefallen.
Das tut mir sehr leid.
Ja.
Vielleicht brauchen wir doch eine Kapitelmarkenkamera für mich.
Ich kann die Kamera anstellen, wenn du willst.
Ja, das kostet dann nur Audioqualität.
Okay.
Mein Licht ist so schlecht, das mag ich nicht.
Schön. Aber wir haben ja auch, um richtig warm zu werden, gibt es ja auch noch mehr freudige Nachrichten. Cornelis?
Ja.
Dein Einsatz.
Ja. Heute ist ein großer Tag, denn Windows XP ist tot.
Sollte das ein Reim werden und du hast in der Mitte vergessen, wie es weitergeht? Oder?
Ja, wir sagen einfach ja.
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 Nach 12,5 Jahren ist es soweit. Wir sollten einen kurzen Moment trauern und uns auch vielleicht daran erinnern, wie unsere ersten Begegnungen mit diesem wichtigen Betriebssystemwesen waren. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Schweigesekunde.
Nein, die ist auch jetzt vorbei.
Wir haben schon mehrere Sekunden geschwiegen, das rechnen wir am Ende zusammen.
Was war euer erstes Windows? Meins war ME. Millennium Edition.
98.
3.0. Nee, 3.1.
Alter Streber. Vor allem alt.
Auf Disketten ausgeliefert.
Nee, ich hatte mein Windows Millennium Edition kam noch mit dem Aldi PC. 3000 Mark.
Ich bin da noch jung. Ja. Und deshalb, der erste Rechner, den wir hatten, das war der erste Pentium 3 mit 500 Megahertz.
Ich glaube, mein Aldi PC hatte schon ein Pentium 4.
1 Megahertz C64.
Ja, super. Ich hatte auch einen Gameboy, du Affe. Der ist nicht, auch nicht so.
Na toll, Gameboy C64, das ist was anderes.
Ja, aber da ist auch irgendein Chip drin, der langsamer war als mein Pentium 3. Das war
ein Computer, mit dem man programmieren konnte und Anwendungsprogramme schreiben konnte und sowas. Egal. Mir fällt gerade auf, dass meine Windows-Geschichten, mein erstes Windows und mein erstes XP jeweils extrem illegal waren. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedergeben kann.
Wie, glaubst du, Microsoft hört jetzt zu und denkt so, boah, auf dich haben wir jahrelang gewartet und jetzt?
Wahrscheinlich nicht. Wenn mein erstes,
das erinnert mich eigentlich, ich muss jetzt nochmal einhaken, das ist total, ich werde wieder in den Kommentaren dafür kritisiert, dass ich dich immer ständig unterbreche. Aber kennt ihr die Werbung, wo so diese Frau so vom Chef angemacht wird, so auf dem Motto so, und dann die Frau so, und dann sagt so, aber wenn wüssten, dass hier illegale Software eingesetzt wird, und dann kommt dann oft so, schwärzen sie ihre Firma an. So in etwa übersetzt.
Was?
Hier diese Kampagne der Softwareindustrie nach dem Motto, dass man seine Firma anschwärzen soll, wenn illegale Software im Brauch sind. So als Racheaktion.
Nie gesehen.
Nee?
War denn das?
Ach, ihr seid Ewigkeiten. Ach Gott.
Mhm.
Naja, darfst weiter erzählen.
Dann müsste ich mehrfach angeschwärzt werden. Das erste Windows, oder ich glaube, es war 95, muss ich gestehen, aber das war damals, als ich im Supermarkt arbeitete, damals noch Allkauf, kennt keiner mehr, weil gibt es nicht mehr. Da gab es eine Computerabteilung und wir hatten einen sehr tollen Leiter in dieser Computerabteilung. Der wurde auch später deswegen rausgeschmissen, weil er ständig Pakete aufriss und Sachen rausgab. Nach dem Motto, ich stand immer ganz traurig davor, so als Schüler, aber auch Mitarbeiter dieses Supermarkts. Ich hätte ja so gerne mal so dieses Windows ausprobiert. Er so, ja, kopiere ich dir. Aufgerissen, kopiert, Code abgeschrieben, mir mitgegeben. Das war damals zu 95 Zeiten noch auf Disketten. Und das Windows XP, das war noch an der Uni. Wir hatten das Windows XP schon, ich glaube, 6 Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart an Studenten verteilt. Wir waren nämlich sehr frisch eingestiegen in dieses MSDN-AA-Programm. Das war ja, wer es nicht kennt, Studierende bekommen Windows-Lizenzen von Microsoft für ihre Forschung kostenfrei, nicht gratis. Und da wir frisch eingestiegen waren, dachten wir, naja, wenn wir das sowieso demnächst machen können, ist es ja auch vollkommen zulässig, die nicht endgültige Version, die es da vorab gibt, schon mal einfach zu raubkopieren, an unsere Studenten zu verteilen, aus Gutmenschentum. Denn damals waren wir noch Windows-Fanboys.
Nee, MSDRA ist doch, wenn Universitäten ganz viel Geld an Microsoft zahlen, damit die Studenten kostenlosen Zugang haben dafür.
Nee, es war damals nicht ganz viel Geld. Es waren nämlich nur 2000 Euro für unbegrenzt viele Lizenzen an alle unsere Studenten. Das ging.
Ja, ich glaube, es ist auch heute nicht mehr viel mehr. Also meine Schule, meine alte Schule war ja eine Microsoft-Schule.
Mhm.
Deswegen habe ich auch C-Sharp gelernt. Und die hat auch irgendwie auch nur das bezahlt, auch so um den Dreh rum für ihre. Aber ich musste 20 Euro für den Zugang bezahlen.
Aha. Was ein bisschen doof ist, dass diese Lizenzen eigentlich nur für Forschung sind. Und bei uns läuft gerade das Ding, dass Microsoft mal nachgefragt hat, wie viele Lizenzen wir eigentlich so in Forschung einsetzen und wie viel im Rest. Und da kam halt raus, ja, ist alles MSDN-AA oder wie es neuerdings heißt, DreamSpark. Und jetzt würden sie ganz gerne wissen, wie viele Lizenzen wir dann doch vielleicht mal nachkaufen müssen, weil Verwaltung ist nicht Forschung und da müsste man dann vielleicht doch mal andere Lizenzen verwenden als die aus MSDN-AA beziehungsweise DreamSpark.
Wer nennt denn sowas DreamSpark?
Ich weiß es nicht, es ist auch
weil
schlimm.
MSDN-AA halt ein beschissener Name war, schon immer.
Dann nimmt man DreamSpark, ja, das ist dann auch
besser. Na, DreamSpark gab es schon immer bei Microsoft auch.
Ernsthaft?
Ja, DreamSpark ist auch älter schon. Also früher war das noch dieses Ding so, wir geben kostenlose Software an Schüler raus.
Ja, aber ich habe mich da vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Wer nennt denn irgendetwas DreamSpark?
Das ist halt ein Produktname.
Ja, exakt.
Beschissener.
Ach und? Wie soll das denn sonst heißen?
Na, irgendwas Anständiges, aber nicht DreamSpark.
Ja, und? Microsoft World, oder?
Nein.
Naja.
Also es hieß halt einfach,
guck mal, kennt nicht mal die Wikipedia.
DreamSpark mit S.
Hab ich doch.
Ja, gib mal so mal Google ein.
Google.
Das ist, glaube ich, auch so ein tolles, hässliches Logo. Ich kann ja schon ein bisschen weiter erzählen. Es ist ja nicht so, dass Windows XP jetzt endgültig stirbt, weil irgendwie immer noch 28% aller Rechner das Betriebssystem einsetzen. Wohlgemerkt, das sind
und Geldautomaten.
Netshare-Statistiken, also Statistiken von Zugriffen auf das Netz. Rechner, die nicht aufs Netz zugreifen, werden da gar nicht mehr gezählt. Da dürfte es auch noch einige geben, die ebenfalls noch auf XP laufen. Ganz zu schweigen von Geldautomaten und anderen lustigen Dingen, aber nun gut.
Ja, wenn die Geldautomaten und andere Dinge schon mal so weit wären. Also man sieht das ja immer hier in der U-Bahn, da läuft ja dann auch ziemlich viel auf Windows 98.
Nee, NT.
Ja. Jedenfalls ist es traurig.
Alles in T? Da wäre ich vorsichtig.
Embedded in T.
Ja. Viele Kommunen und auch Gemeinden und Länder setzen eben noch sehr stark auf XP. Land Niedersachsen hat 8000 Rechner noch.
Ja, das,
und Stadt Duisburg hat 3300 PCs von ihren 3500 noch auf Windows XP. Ist aber alles gar nicht so schlimm, denn Duisburg hat einen 7-Punkte-Plan, den IT-Sicherheitsplan der Stadt Duisburg.
Ja,
7-Punkte-Plan. Und das ist ziemlich toll. Das kann man sich mal kurz angucken.
Okay, ja, bitte.
Ist auch verlinkt. Sie haben keine große Sorge, dass da vielleicht in den nächsten Jahren, sie brauchen nämlich noch 2 Jahre, bis sie alle Rechner umgestellt haben, vielleicht was Schlimmes passiert, denn Punkt 1, was krankt, wird rasiert. Ein befallener Rechner wird nur neu installiert und mögliche Schadsoftware damit beseitigt, also wenn was kaputt ist. Dauerlecks werden vom Internet getrennt. Falls sich in einem Bereich Angriffe aus dem Internet häufen, kann der Internetzugriff in diesem Bereich eingeschränkt und auf den Aufruf fest definierter, geprüfter Seiten eingeschränkt werden. Da frage ich mich ja, was passiert, wenn sich die Angriffe auf allen Rechnern häufen, weil wir haben ja auch alle XP.
Das hört sich an, als würde die Stadt Duisburg einen so antivirologischen Schutzwall sich hochziehen wollen.
Ja, denn wer kein Internet braucht, wird abgeklemmt. Falls es der Dienstbetrieb zulässt, kann der Internetzugriff auch gänzlich gesperrt werden. Punkt 4. Wenn nichts mehr hilft, kommt der Notrechner zum Einsatz. Es gibt also Notrechner. Das sind so schöne Rechner, vielleicht mit Windows 7 drauf, die funktionieren. Die werden dann rumgereicht. Und da steht dann, in Fällen vermehrter Angriffe kann der Internetzugriff über einen dezidiert dafür bereitgestellten Rechner beschränkt werden.
Naja, also ich glaube, waren es da schon 7 oder hast du noch einen?
Nee, es kommt noch. Punkt 5 wird noch besser.
Ach, wir waren erst 4.
Ja. Punkt 5, wo es ohne Web nicht geht, wird das Update vorgezogen.
Ja.
Gut, das ist relativ klar, muss ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Wenn das zu teuer ist, gibt es Surfen unter Aufsicht, das Punkt 6.
Da wird also
Beamte wirtschaftlich, also das Vorziehen des Updates, kann ein Internetzugriff über speziell dafür eingerichtete Terminal-Server-Sessions eingerichtet werden. Mit Lynx, oder wie ist das dann zu verstehen?
Textmodus? Mit hier.
Jeder Flur kriegt einen Windows 7-Rechner hingestellt. Davor steht dann an so einem Katzentisch und davor steht dann so ein unbequemer Hocker. Und da kann man sich dann auf so Listen eintragen.
Das Schlimme ist. Das
Personalrat.
Was denn? Das hört sich realistisch an.
Punkt 7. Letzter Ausweg: Tun, was nötig ist. Als letzte Option besteht die Möglichkeit, je nach Projektfortschritt die Migration in einzelnen Bereichen vorzuziehen. Ja, hallo? Ist das nicht das, was man vielleicht sowieso macht, wenn man schneller vorankommt?
Na, grundsätzlich wird ja immer argumentiert, wir können nicht auf XP upgraden, weil Spezialsoftware. So. Das ist immer das Mickel-Argument. Das kann ich glauben, dass es so Abteilungen gibt, so Kartografie vielleicht und so, wo ich es mir irgendwie vorstellen kann, aber der Rest ist halt einfach totale Unverplantheit der Verwaltung in Sachen IT. So, wenn du halt...
Nee, totale Verplantheit.
Ja, das meine ich ja.
Ja, das wurde totale Unverplantheit gesagt.
Ach, ich habe das negiert nochmal.
Ja.
Ach so. Ja,
verplant. Aber schön, dass du jetzt negiert gesagt hast. Das finde ich cool. Okay, weiter.
Verplantheit halt einfach in Sachen IT. Und das wird jetzt einfach teuer, weil Berlin und Land Niedersachsen, oder das Land Niedersachsen haben einfach jetzt, haben Microsofts Angebot gesagt, es ist doch schade, wenn euer IT-System zusammenbricht. Wir haben da was für euch. Kostet halt aber nur eine 6-stellige Summe, aber da gibt es Updates für 2 Jahre. Nur für euch.
Ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Das liegt auch einfach daran, dass in Behörden vielfach Software verwandt wird, die vor 10 Jahren mal jemand den verkauft hat.
Ja, ich sage Spezialsoftware.
Nee, nicht mal sagen Spezialsoftware, sondern Software, die irgendein Problem auf irgendeine beliebige Weise löst, die man auch
spezial.
Die man auch anders lösen könnte, ohne speziell dafür angefertigte Software.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass du umlernen musst als Beamter.
Nee, das hat nichts mit Umlernen zu tun. Das hat damit zu tun, dass nichts Neues angeschafft wird, weil das Geld kostet.
Natürlich, das ist ein Geldproblem.
Es gibt hier zum Beispiel in den Zivilgerichten, ich glaube, die Strafgerichte nutzen das auch alle in Berlin, die haben System, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aulax oder so, glaube ich. Das ist halt aus. Ich will nicht lügen, aber ich. Also, früh ist spätestens XP. So wie es aussieht, ist es noch von Windows 98. Und das wird halt nicht erneuert. Und das ist im Prinzip einfach nur das, was es macht, ist einfach so Templates quasi, vorgefertigte Sachen. Wenn du zum Beispiel, wenn du ein Urteil schreibst, dann sind halt gewisse Sachen in dem Urteil, sehen halt immer gleich aus. So. Da ja. steht halt immer irgendwie drüber, keine Ahnung was, Amtsgericht Lichtenberg oder so.
Gibt es da ein Lichtenberg überhaupt?
Ja, da ist das Wappen drauf, dann steht da irgendwie Namen des Volkes und Urteil. So. Solche Sachen sind
so.
Ja, genau, ein Platzhalter für Aktenzeichen, so ein ganzer Kram. Das macht das, aber dann noch Verfügungen, keine Ahnung, was noch alles geschrieben werden muss. So. Das kannst du natürlich auch ganz anders regeln und viel einfacher und brauchst das Ganze mit
Word-Vorlagen.
Genau, mit Word-Vorlagen, mit Bordmitteln, die du mit so einem einfachen Office-Paket kriegst. Das muss halt nur jemand machen. Das geht auch nur, wenn Geld da ist.
Ich sag ja, das Problem ist, dass einfach alle Behörden meinten, halt an IT sparen zu müssen.
Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass da Leute nicht umlernen wollen. Sondern
das habe ich jetzt, glaube ich, aber es ist halt auch so.
Sondern das,
nee, ich glaube, nee,
die Kohle ist einfach von oben nicht freigegeben. Und dann sitzt du da und guckst halt dumm.
Ich glaube, es gibt auch noch einen, also meine These ist, dass Microsoft insofern ein bisschen selbst schuld ist oder sogar ganz stark, weil man erstmal die ganze IT daran gewöhnt hat, sagen wir mal 5 bis 7 Jahre lang lief XP richtig gut. Von 2001 bis keine Ahnung wann. Und man auch gut in der Zeit IT abbauen konnte. Ja, und die ist jetzt weg. Oder gar nicht aufbauen. Ich glaube nicht, dass Behörden irgendwann mal eine Kultur entwickelt haben,
willst du jetzt Microsoft ernsthaft
Updates zu installieren.
Willst du Microsoft jetzt ernsthaft vorwerfen, dass sie eine so gute Software gemacht haben, dass die Leute sich zu sehr daran gewöhnt haben und geglaubt haben, dass es so ewig funktionieren wird?
Ja, das will ich wirklich tatsächlich ernsthaft sagen. Das ist mein Eindruck und das, wenn ich meine IT-Abteilung angucke, die nicht unseren Bereich macht, sondern die Windows-Rechner, sind die genauso drauf. Hat immer ganz gut funktioniert, wird schon weitergehen. Müssen wir nicht groß was machen. War ziemlich kostengünstig so zu fahren. Und das rächt sich jetzt. Hätte man sie daran gewöhnt, dass man alle 2 bis 3, 4, 5 Jahre spätestens mal einmal alles neu macht, ne, dann wäre da möglicherweise auch eine andere Kultur. Die ist halt nicht da bisher.
Das heißt, Microsoft soll für die Zukunft einfach schrottige Software bauen? Kommt das doch im Plot jetzt als Mac, als eine Mac-Verschwörung?
Naja, weiß ich nicht, ob das mit Microsoft auch jetzt unbedingt sinnvoll ist. Das ist.
Nee, also XP ist in der Rückblende XP ein sehr, sehr stabiles Betriebssystem gewesen. Also es ist quasi das NT der modernen Zeit gewesen. Oder das.
Unbestritten.
Ja.
Aber es war vielleicht nur die Hälfte seiner Lebenszeit auch wirklich gut im Vergleich zu dem, was man gebraucht hätte und was möglich ist und was überhaupt auf dem Markt existierte.
Ich glaube, dass wenn man so historisch betrachtet, war halt der Fehler, dass mit Vista Microsoft so einen Fehlschuss gelandet hat und alle IT-Abteilungen verschreckt hat. Nach dem Motto, Vista ist so scheiße, wir graden um Gottes Willen nicht ab. Und als Windows 7 rauskam, was tatsächlich ein würdiger XP-Nachfolger ist, in Sachen Stabilität und gut sein, aber alle IT-Abteilungen sagten, nee, wollen wir nicht. Weil Windows 7 ist jetzt auch irgendwie 4 Jahre alt oder so, oder 5.
Ja, 4,5 schon, ich habe vorhin geguckt, genau. Ja. 7 wird nämlich das neue XP. Das setzt sich nämlich genauso fest.
Genau.
Ist vielleicht gar nicht so ganz schlecht, wenn es das, vielleicht muss man es einfach auch dann so sehen, dass es eben.
Naja, aber im Prinzip kannst du es einfach, das ganze Problem dieser IT-Abteilung zuführen, dass die alle einfach Angsthasen sind und die glauben, dass man halt, wenn man 10 Jahre lang auf derselben Software sitzt, dass alles gut wird.
Interessant wird es ja erst, wenn Windows 7 dann irgendwann nicht mehr ist und die dann alle diese Kacheln benutzen müssen.
Stopp.
Dann wird's lustig.
Diese Kacheln wird es so auch schon wiederum nicht geben. Das Startmenü kommt ja wieder zurück. Mit dem Windows 8.1 Update 1. Oder das erste Update für Windows 8.1.
Und ist die Kachelwelt komplett weg?
Nein. Nee, also es gibt also die Möglichkeit, zwischen dem Startmenü und diesem Vollscreen-Startmenü auszuwählen. Also was die jetzt machen, Microsoft macht, ist...
Zurückrudern.
Nee, die machen...
Sie schaffen nur ein weiteres Angebot, wie das so ist, wie es früher mal war. Vulgo, zurückrudern.
Sie rudern jetzt zurück, ja. Weil die haben einfach die Benutzer überfordert mit diesem Scheiß. Also ich finde es grandios, aber es war so, liebe Nutzer, ihr habt 20 Jahre lang anders gearbeitet, hier habt ihr was Neues. Und so vor die Füße geklatscht und die Nutzer so, hä, was, wie, nee.
Ich finde es übrigens fürchterlich schrecklich. Ich finde Windows 8 irgendwie völlig unbenutzbar.
Was? Das ist doch super.
Nee. Ich habe es auch versucht und es hat mir das Gehirn
verknotet. Es ist grässlich. Ich habe nicht, also was ich bei Windows 8, da habe ich das starke Problem. ansonsten habe ich immer so ein Verständnis dafür, was wo ist und auf welcher Ebene das so ungefähr sich abspielt. Und ich weiß nicht, kann man das nachvollziehen, was ich damit sagen will?
Ich verstehe das total. Es ist räumlich irritierend.
Genau. Und das ist, genau, das ist sehr schön, räumlich irritierend, sehr gut. Dazu ist die Suche auch noch so extrem schlecht.
Naja.
Der findet einfach manche Sachen, die es offensichtlich gibt, findet er nicht.
Okay, dann machst du was anderes. Also ich weiß halt nicht, vielleicht habe ich das perfekteste Windows 8 der Welt und meine Installation ist genial. Bei mir läuft es super und ich bin mit Windows 8 genauso produktiv, wenn nicht produktiver als auf dem Mac.
Ich will nicht bestreiten, dass man sich daran gewöhnen kann an das System. Aber wir sind auch, also wir alle können uns, glaube ich, daran gewöhnen. Aber ich bin der Meinung, dass das gerade für die Firmen und für die Behörden und für die Sekretariate, wenn ich denen dann Windows 8 hinstelle, ganz, ganz schwierig wird, darauf gut klarzukommen. Also das ist halt, ich glaube nicht, dass es ergonomisch ist. Ich glaube schon, dass es, wenn man sich daran gewöhnt hat, möglicherweise zu effizienten Arbeiten führt. Aber zu welchem Preis?
Naja, das Problem von Windows 8 ist einfach, dass Microsoft gesagt hat, dass jetzt die Welt ist Touch. Und wenn man jetzt alles Touch. Und das hat einfach alle Windows-Nutzer irritiert. Ich habe ja auch keinen Touch-Nutzer. Also deshalb, was jetzt Microsoft macht, ist einfach zu sagen, das, was man schon vorher hatte machen müssen, das ganze System wieder auf Maus und Tastaturbedienung zu optimieren, das hätte man schon vorher machen können. Das passiert einfach jetzt leider. Ist jetzt kein Drama, weil Microsoft in seinen Jahreszyklen jetzt reinrutscht. Also sagt, jedes Jahr kommt ein neues OS-Update raus. Das ist quasi den Apple-Weg. Das heißt, wir haben jetzt 8.1. Wahrscheinlichkeit, dass es 8.2 geben wird, ist wahrscheinlich eher gering. Es wird wahrscheinlich Windows 9 sein. Und so Dinge halt. Es wird besser. Und man merkt halt, dass Microsoft auch flexibler reagiert. Du hast jetzt diese Update-Zyklen. Microsoft hat sich insgesamt mit 8 übernommen und merkt jetzt, wie man es richtig macht. Und das erste Update, was jetzt rauskommt für 8.1, wird genial. Und es wird alles besser machen. Es wird alles besser machen. Der Angriff Steiner bringt das in Ordnung.
Ja, da musste ich auch gerade dran denken. naja.
So, nächstes Thema.
Ist
ausgeritten. Bye-bye, genau. XP.
Ja, tschüss.
Schlaf gut. War schön mit dir.
Was hast du denn jetzt gemacht hier? Och nö. Warum setzt du dann keine Marke? Dennis. Der setzt keine Marken mehr. Doch, er setzt Marken. Alles gut. So. Bahnkram. Dennis, warum Minibar? Was?
Also ihr kennt doch hier mit der Bahn, wenn so ein Typ zwischen Göttingen und Kassel mit so einem Trolley reinkommt.
Ach so, ja, okay, verstehe.
So. Das ist irgendwie ein bisschen, das kann man machen, der hat so Kaffee in Kann, ist aber... Ja,
das heißt dann immer, meine Damen und Herren, ja, von hier Hannover nach Nordrhein-Mole heißt es dann immer, an Bord befindet sich auch ein Mitarbeiter der Firma Train Catering GmbH, der...
Oh, zum Beispiel, genau.
Genau.
Die haben so ein...
Kenne ich gar nicht so.
Doch, wird, also auf der Strecke wird
es... In der Regionalbahn haben sie es outgesourced. Bei ICEs hast du zwischen Göttingen und Kassel ja diese Studenten, die
Snack-Express. Ja, und noch nach Hannover auch. Der mich dann nicht aufweckt.
Und die verkaufen halt so Snacks und Kaffee aus Kannen. Ich weiß nicht, ihr Kaffeetrinker, habt ihr den schon mal probiert?
Nö.
Ist halt so, wie Kaffee aus Kannen halt schmeckt, aber der aus dem Bordbistro ist nicht immer besser.
Okay. So, jetzt stellt euch vor, das kann man auch geiler machen. Und die Schweizer machen das geiler. Klickt mal bitte auf den Link drauf.
Hab ich schon aufgemacht.
Und dann seht ihr halt, episch. Vor allem, erster Hinweis, also grundsätzlich ist es mal größer, der hat viel, viel mehr Angebot. Und das Geile ist, das Scheißding hat eine Brennstoffzelle. Das heißt, die erzeugen da Strom, um eine richtige Kaffeemaschine, und zwar so einen Kaffeevollautomaten, glaube ich, heißt es dann, um zum Beispiel auch dann Latte Macchiato, oder wie das heißt, ich lese das auch nur ab, ich kenne dieses Kaffeezeug nicht, zu produzieren. Das heißt, es gibt da keinen Kannenkaffee, sondern frisch aufgebrühten Kaffee. Oder frisch gekochten oder frisch gemachten Kaffee. Und das ist schon geil.
bin gerade erstaunt, dass dieses ganze Ding dadurch in Gang passt. Aber wenn man das Bild groß macht, sieht man tatsächlich, ja, das ist zwar recht lang, aber sehr schmal.
Genau.
Und drauf die große Kaffeemaschine.
Ja.
Das ist schon krass. Finde ich auch.
Und es wird ein Starbucks-Wägeli geben?
Ja, gibt es auch. Also es gibt, Starbucks hat ja ein paar, es wird ein paar Starbucks-Wagen geben in der Schweiz. Weil Starbucks hat irgendwie eine Ausschreibung gewonnen unter Kooperation mit der SBB. Und dann wird es demnächst auch irgendwann mal auf der Strecke, glaube ich, Zürich-Bern oder Zürich-Basel, irgendwas auf dieser irgendeiner Trödelstrecke von da, wird es auch in so einen Starbucks-Wagen geben. Im IC.
Hat der denn auch schöne Sitze, so Sessel und Platz und
ich weiß
WLAN?
Nicht. Vermutlich, hoffentlich. Ich hab so Starbucks weiß ich, glaube ich, gar nichts.
Wäre geil. Ja.
Wieso gibt es sowas immer nur in der Schweiz? Kann mir das mal irgendjemand erklären, bitte?
Weil die Deutsche Bahn eine Behörde ist.
Ach, Käse.
Ist immer noch eine Behörde.
Alter, die Schweizer Bundesbahn ist ein Staatsunternehmen. Ja, und zwar richtig. Nicht so wie hier in Deutschland, so wir greifen euch die Rendite ab, aber macht mal so,
nee,
macht
schon,
mal, wie
der,
ihr wollt.
Der Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz ist, die Schweizer sind eine Behörde, die Bahn, aber fühlen sich als Unternehmen, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, fühlt sich aber als Behörde.
Ja.
Das ist der Dreh in der Nummer.
Ja, okay, das könnte sein.
Also die Schweizer sind immer Service, nein, das ist also aus einem Forschungsprojekt ausgehend, keine Ahnung, vermutlich einfach, weiß nicht, weshalb die Schweizer cooler sind in solchen Dingen.
Was mich ja interessiert, ist, ob das bei der Bahn tatsächlich, also bei der Deutschen Bahn, ja, tatsächlich so festgefahren ist, dass man da auch gar nichts verändern kann.
Hatte ich mal erzählt, dass ich den Menschen getroffen habe bei der Bahn, der meinen Job macht, also der sich für Veränderung einsetzen muss?
Nee.
Habe ich mal getroffen.
Heißt der auch, wie heißt der, Innovationsmanager oder sowas in der Art?
Zukonzeption und neue Systeme, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall Zukonzeption. Die kümmern sich halt vor allem um IT-Systeme in Zügen und um die Apps letztlich auch und alles, was sich da so herum rumrannt. WLAN auch unter anderem.
Die IT-Systeme in den Zügen, das heißt, man steigt von Disketten jetzt auf CDs um, oder wie?
Naja, die konsumorientierten Systeme. Es gibt
ja
eine andere Abteilung. Ist halt eigentlich eine relativ kreative Abteilung, die auch gute Ideen haben letztlich. Hatte mir einiges erzählt damals, als wir den getroffen haben, die alle von der Chefetage nicht abgenickt werden. Weil zu teuer oder kein Verständnis.
Ich glaube, das Problem bei der Bahn ist...
Das Problem tatsächlich doch die Chefetage und nicht...
Ja, die Ideen sind schon da, glaube ich, teilweise.
Ja, nee, ich dachte jetzt eher, dass wenn man sozusagen da einen Vorstand einsetzt, ja, der kann und will... Dass es dann trotzdem nicht funktionieren könnte, weil...
Ich würde auch, also grundsätzlich, so ein Unternehmen ist ja riesengroß.
Ja, da gibt das es ist 3 Trillionen.
Klar, dass du, und selbst ein Vorstand gäbe, der wirklich total Aktionär und durch die Abteilung laufen würde und Power machen würde, ich glaube, der wird einfach in so einer Lehmschicht von so der Leitung halt einfach abgeblockt werden.
Ja, das war meine Vermutung gerade in der Frage. Aber Cornelis äußert das ja eher andersrum.
Naja, aber nur weil eine Abteilung, die irgendwie sich um Zukunft kümmern soll, mal Zukunft macht.
Jetzt nicht das Beispiel. Nee, aber die Sachen werden ja von der Chefetage abge...
Ja, das kommt wahrscheinlich noch zusätzlich bei der Bahn hinzu, dass es eine Lehmschicht gibt und dass die Chefetage halt keinen Bock hat auf Innovation.
Was sitzen da auch eigentlich alles nur irgendwie Männer weit jenseits der 50?
Da musst du halt deine Partei mal fragen, wenn sie da nominiert.
Ich kenne ja genau diese Schicht. Ich meine, ich habe ja einen ähnlichen Job, wo ich auch meiner Einrichtung innovative neue Konzepte vorschlagen darf und kann und muss. Und es hat erstmal 5 Jahre gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir das dürfen. Nicht, dass die Sachen angenommen werden, die wir vorschlagen. Nicht nur, weil sie zu teuer sind, das sind sie auch, sondern auch, weil erstmal die Prozesse, sie zu besprechen, alle zu beteiligen, schon sehr lange dauern. Ich glaube, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen und auch dieser Behördenstrukturen, auch alle zu beteiligen. Vor allen Dingen große Arbeitsgruppen zu machen. Ein großer Besprechungsraum, wo alle rangesetzt werden an den Tisch, die irgendwie da was dazu zu sagen haben, weil sie ansonsten pikiert sein könnten. Auch das ist so ein Phänomen, das ich glaube schon wir auch stärker haben. Und da ist die Bahn relativ weit vorne, weil eben die Behördenstrukturen noch drin sind.
Aber das muss doch mal möglich sein, dieses ganze Bahngerümpel mal aufzuräumen. Das ist doch kein Zustand, so wie das im Moment ist.
Ich glaube, das ist viel zu groß, um es aufzuräumen. Also ich habe noch nie ich glaube, es ist einfach ein riesiger Laden, der irgendwie der zweitgrößte Arbeitgeber ist in Deutschland oder drittgrößter. Also einfach ein unüberschaubarer Puff ist, der...
Ja, aber
ich sehe das nicht so pessimistisch wie ihr. Ich sehe eigentlich, solange ich aktiv Bahnfahrer seit etwa 15 Jahren, eine deutliche Progression.
Ja, natürlich.
Die ist vielleicht langsamer als bei unseren Nachbarn. Und die ist auch vielleicht nicht schnell genug, um das, was man tun könnte, einzuholen. Aber es bewegt sich nach vorn. Es ist schon so, dass wir diese schönen Dinge auch irgendwann bekommen. Ja, vielleicht auch 10 Jahre früher wäre schön, aber es ist nicht so, dass es komplett steht. Fände ich zumindest.
Also der Laden hat 300.000 Mitarbeiter.
Ja.
Denn schon, das ist ein Saarlandgröße.
Ja, ich meine, pass mal auf, aber was man jetzt ja mal machen könnte, ist, man hat ja, als man diese alten Züge hier entkernt und neu eingebaut hat, hat man ja die, zum Beispiel die Mobilfunkunternehmen hier, die haben ja gefragt, sag mal, hier, baut doch mal Repeater ein, wenn ihr wollt.
Ja.
Haben die alle gesagt, nö, ist uns zu teuer.
Ja.
So. Dann stellt sich doch die Frage, wieso man dann nicht einfach selber einen Repeater einbaut und irgendwie einen komischen Mobilfunkvertrag mit, was weiß ich, Hotelhü, Telekom, wir kooperieren sowieso schon, macht und dann einfach von denen das LTE, was es ja mit der digitalen Dividende auf ein paar hundert Megahertz sowieso überall ausgestrahlt wird, einfach in die Züge ballert. Das ist so das ist doch jetzt, also da mag man mich jetzt gerne mal verbessern, aber das sind doch alles irgendwie Bauteile, die im Vergleich zu so einem ICE ja Peanuts sind.
Ja, aber diese Peanuts fallen in der Excel-Tabelle immer noch auf. Und die Excel-Tabelle ist das, was Controller interessieren.
Ja, ich sag doch, dieses ganze BWL-Ding, ne, das hat uns echt, das macht uns, reißt uns jeden Tag den Arsch auf.
Ja, es ist halt Controller an die Macht. Oder an der Macht. Das ist halt die Nummer. Ich glaube, der Vorstand ist auch in diesem Zwang, so nach dem Motto, da kommt halt die Controller, stellen sich vor den Vorstand und sagen, naja, da und da und da können wir sparen. Und wenn der Vorstand nicht macht, dann guckt die Politik, aber wieso macht er das dann nicht? So immer das Druck nach unten weitergeben, Ding.
Der irgendwie, ich würde aber den ganzen Zeug sitzen dann auch noch irgendwie mehrere Controller am Tisch von den 4 Mobilfunkprovider und der Bahn, die sich dann auch noch potenzieren untereinander ihrem Controlling waren, oder?
Ja, Controller sind das Schlimmste. Also wenn es eine Revolution gibt, sind Controller die Ersten, die an die Wand gestellt werden.
Nein, die sperren wir ins Gefängnis und können sie das ganze Gefängnis selber kontrollen, von vorne bis hinten. Die hier APPD fordert ja, ne, schon seit jeher die Balkanisierung Deutschlands.
Inwiefern Balkanisierung?
Na, man teilt so Deutschland in Teile auf.
Ja.
Und dann gibt es für die Leute, die arbeiten wollen, gibt es die SBZs, das sind die sicheren Beschäftigungszonen. Dann gibt es die APZs, ja, das sind die asozialen Parasitenzonen, da kann halt jeder hingehen, der halt keinen Bock hat.
Mhm.
Und dann gibt es die GEPs, das ist für die Verbrecher und keine Ahnung was, die heißen Gewalterlebnisparks.
Das heißt, wir haben unser eigenes Australien vor der Tür.
Ja, sowas ähnliches.
Aha.
Jetzt bin ich mir nur gerade nicht sicher, ob die Controller eher in die APZ gehören oder in die GEP. Vielleicht müsste man für die einfach noch so ein eigenes Ding.
Das müsste man ausrechnen.
Das ist sehr gut. Das ist doch schön.
So. Wer sich nochmal das Angebot, ich finde nur das Angebot der Minibar, der Schweizer Minibar. Preistechnisch sind die jetzt, glaube ich, für irgendwie so einen Kaffee 3,30, glaube ich, alles.
Ja, das ist ja sowieso ein noch größeres Elend. Dann, wollen wir gar nicht mit anfangen.
Ja.
Oder doch? Das ist doch scheiße, Mensch. Du kannst doch nicht, es will mir einfach echt nicht in den Schädel rein, ja, dass man Snacks, dass man da auch noch möglichst hohe Rendite bei Snacks, Essen und Getränken rausziehen will.
Das Controller.
Doch, dass man das jetzt nicht zum Selbstkostenpreis verkauft. Okay, alles klar, ja. Aber eine Flasche Bier muss halt nicht 3 Euro kosten, die kann halt auch 1,50 kosten, dann bleibt da immer noch was über.
Die Bahn argumentiert da.
Ja. Sonst müssten wir die Ticketpreise anheben.
Nein, die Bahn argumentiert einfach Logistik. Es kostet uns einfach zu viel Logistik. Das ist die Logistik, die da sich draufschlägt.
Dann macht's halt gar nicht.
Ja, aber dann beschwert sich, das ist das Lustige ja. Die Bahn sagt von sich aus, die Bordrestaurants, die lohnen sich für uns überhaupt gar nicht. Also wir würden die gerne einstellen, aber dann würden die Leute aber meckern.
Ach so, und wenn wir es günstiger machen, dann ist die Nachfrage zu groß und dann können wir dann nicht mehr hinterherkommen.
Nein, aber wenn sie es günstiger machen, dann ist das dieses Verlustgeschäft noch ein größeres Verlustgeschäft. So denken die.
Die Bahn braucht ja auch die Bordrestaurants, um im Zweifel von größeren Problemen wenigstens Getränke zum Verschenken dabei zu haben.
Nee, nee, also die Bordrestaurants, wenn es nach den Controllern geht, direkt am nächsten Tag rausschmeißen, weil das ist einfach Verlust. Kostet viel zu viel, nervt, Ausfälle, Wartung. Schön in Excel-Tabellen bist du ausgerechnet, wie das scheiße ist. Aber tatsächlich, dann sagen halt quasi die anderen, also die Nicht-Controller in der Bahn. Ja, stimmt.
Die Bahner.
Aber die Menschen wollen das. Die erwarten, dass es Fressen gibt im Zug.
Also ich meine, es ist irgendwie das Problem doch jetzt, wenn man da mal so einen Strich runterziehen will, ist doch im Prinzip, dass einfach alles total auf Kante genäht ist.
Ja. Aber es ist auch politisch so gewollt. Ich glaube, das Erste, was sie machen müssen, wäre einen Bahnminister haben, der sagt, wisst ihr was? Hier habt ihr 4 Milliarden, macht mal was Schönes mit.
Nee, einfach sagen, behaltet euren Gewinn.
Ja, schon das würde reichen, ja, klar.
Ja.
So senkt die Fahrpreise, bezahlt die Mitarbeiter besser und dann ist gut.
Ein Bahnminister, der also wirklich Bahnminister ist, also nicht nur so im Aufsichtsrat alle 3 Monate sich einen Bericht geben lassen und dann abziehen, sondern wirklich durchgreifen.
Ich verstehe, es will mir sowieso überhaupt nicht in den Kopf rein, warum dieses Unternehmen Gewinn machen muss.
Weil es ein Unternehmen ist.
Aber das ist doch Quatsch. Du musst ja nicht, du bist nur weil du ein Unternehmen bist, musst du ja nicht Gewinn machen. Das reicht, wenn das schwarze Null steht. Quatsch.
Doch. Also die EU möchte das. Die EU möchte, dass unsere Bahnunternehmen nicht dem Staat, also nicht in dem Staat drin sind, sondern.
Ja, können sie ja, aber die müssen ja nicht Gewinn machen. Ich kann jetzt auch hingehen und sagen, so, ich könnte jetzt mal hier. Gemeinnützige GmbH in Ostdeutschland Bahn oder so, ja.
Ja.
Und rechne das genauso aus, dass das am Ende, was bei mir überbleibt, ja, gerade so meine Abschreibungen irgendwie finanziert und irgendwelche Neuanschaffungen noch. Und dann ansonsten habe ich da 0 Euro von.
Ja, aber es ist gewollt.
Dass man sich einbildet, wenn man das als Unternehmen bezeichnet, dass die Denke dann ist, besser aufzupassen und sparsamer zu wirtschaften. Ich meine, sobald das auf Behörde gedreht wird, man keinen Gewinn machen muss, ist, glaube ich, auch ein Zustand erreicht, der möglicherweise auch nicht optimal ist, weil einfach nur Geld ausgegeben
wird. Nee, nicht, du musst keinen Gewinn machen im Sinne von, du darfst ruhig Verlust machen, aber es besteht ja kein Zwang, dass da jetzt immer irgendwie eine Milliarde plus am Ende beabfällt.
Nee, der erste Punkt ist ja, dass es erstmal politisch gewollt ist, dass der Laden Gewinn abwirft.
Ja, ich verstehe das schon.
So, und das zweite Problem ist, dann hast du halt Gruber, der sagt von mir, ja, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen und ein Unternehmen hat Gewinn zu machen.
Punkt. Ach Gott, ey.
Du hast
Leute wie den Grube einstellen. Es ist,
genau,
es
du hast halt einen Vorstand.
Einzige Fehlplanung.
Also du hast einen Vorstand, der darauf arbeitet, zu sagen, der Vorstand oder hat, also sagen wir, von Medon bis zur halben Zeit mit Grube hat darauf hingearbeitet, dem Bund irgendwann den Mittelfinger zu zeigen, wir sind jetzt privat. Die haben darauf hingearbeitet. Sagen, bald haben wir so dicke Eier und wir sind an der Börse und geil. Und darauf haben die halt diese Bahn getrimmt. Natürlich ist jetzt
die hätten einfach, das ist der Fehler ist schon bei der Bahnreform passiert, die hätten da eine Genossenschaft draus machen müssen.
Ja, die hätten einfach ins Grundgesetz schreiben sollen, die Bahn kann gerne, die Organisationsform ist ja Wuppe, die spielt ja keine Rolle.
Nee, aber ich verstehe nicht, wieso du keine Genossenschaft draus machst, da kann sich jeder, der viel Bahn fährt, ist doch, wird dann doch sofort, wie es dann heute nach Erinnerung des Genossenschaftsgesetzes heißt, Mitglied, ja, und freut sich da in dem Laden irgendwie mitbestimmen zu dürfen.
Ja, für mich spielt halt die Organisationsform keine Rolle, sondern dass dieser Laden nicht quasi den eigenen Wirtschaftszielen verpflichtet ist, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Ja. Das müsste das Ziel sein. Ob wie oder wem der Laden gehört, ist auch immer eine Wuppe.
Zumindest im Kernbereich. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen zu sagen, ich habe noch einen Logistiksektor, der möglicherweise auch Gewinn macht, der da noch in den Gemeinwohlbereichen hineinfließt, um mit denen auch kostengünstiger
also,
zu machen.
Das also wäre so richtig gut, oder? Ich hab mit der Bahn, dass die Bahn irgendwie in Europa Shoppingtouren macht, ist mir Wuppe. Aber sie soll das halt nicht damit finanzieren, durch die Stationsgebühren. Ja. Also die Stationsgebühren sollen halt nicht die Shoppingtouren finanzieren, sondern wenn die Bahn mit ihrer Logistik sparte Geld macht, dann kann sie gerne damit schäbige Busunternehmen in London aufkaufen. Das ist mir egal. Aber das, was zum Beispiel mit Stationsgebühren oder mit Trassengebühren genommen wird, das soll halt auch in die Stationen und in die Trassen fließen wieder. Und daran mangelt es halt. Und daran sträubt sich halt auch die deutsche Politik, weil die EU sagt, wollte mit dem vierten Eisenbahnpaket sagen, hier Leute, das, was an Trassen- und Stationsgebühren ist, da muss der Geldfluss hart getrennt werden. Und die wollte halt so gehen, dass die Bahn auch im Zweifel aufgespalten werden muss. Das war der Plan der EU. Die EU hat gesagt,
das ist doch in Großbritannien auch passiert. In vielen Stellen, ne?
Nee, stopp. Nein. In Großbritannien wurde die Infrastruktur privatisiert. Das war der größte Fehler, den man machen kann.
Ja, aber das war so ein bisschen auch Vorbild, fürchte ich, oder?
Nee. Es ging ja darum zu sagen, Leute, das sind so, die EU denkt da weniger von Privatisierung als Subventionen so oder versteckte Subventionen. Genau,
dass die Infrastruktur nicht den Unternehmen gehören darf. Ja. Weil die sonst damit natürlich auch Konkurrenz ausstechen können.
Genau. Das ist der EU geht es weniger, ich glaube, weniger um Privatisierung als einfach die Hasssubventionen. Und partout hast du die Subventionen, also wenn der Staat Subventionen gibt, so zum eigenen Vorteil und so Scheißdinge.
Ja, also der Wettbewerb hängt da irgendwie über allem und deshalb muss man irgendwie die Netze muss man da irgendwie raushalten und dann können die irgendwie alle machen, was sie wollen.
Genau. Und die EU wollte halt so weit gehen, zu sagen, Leute, nö, das muss aufgespalten werden. Beide Unternehmen können gerne dem Staat gehören, aber es muss halt die EU nennt das auch so, dass sich eine Mauer zwischen beiden Unternehmen hochgezogen werden. Und Mauer heißt auch so weit, es sollte auch so weit gehen, dass personelle Tausch, also zum Beispiel, dass Mitarbeiter auch nicht möglich wäre. Also einfach wirklich so eine harte Trennung.
Ja. Wenn das David Hasselhoff wüsste.
Aber da hat halt sich Deutschland durchgesetzt, nö. Und jetzt haben wir nicht mal eine Geldflussblockade. Das heißt zu sagen, dass das Geld, was im Infrastruktursektor ist, auch nur im Infrastruktursektor bleibt. Vielen Dank, liebe CDU, liebe SPD, das ist euer Verdienst. Aber der SPD war der Eisenbahn eh nie wichtig.
Also ich verstehe, was ich einfach grundsätzlich nicht verstehe, ist, warum man nicht einfach warum das Netz nicht einfach wie auch die Bundesautobahn dem Bund gehören kann und dann nicht irgendeinem komischen DB Netz AG, sondern einfach irgendwie direkt dem Ministerium oder direkt einer obersten Bundesbehörde unterstellt ist und dann ist gut. Und jeder, der darauf fahren will, der stellt einen Antrag.
Ja, das könnte so sein, wäre der ideale Weg. So wie Bundeswasserwege, wie Bundesautobahnen, wie Bundesstraßen, wie Luftwege, einfach auch Zugtrassen dem Bund gehören und der auch verwaltet. Man könnte halt sagen, dass so lokale Nebenverbindungen, also bei ProBahn gibt es halt die Position Haupttrassen, Hauptverkehr, also Trassen Bund und so diese Nebenbahn, diese Bummel 30 Kilometer Bahn kann gerne das Land verwalten.
Ja. Das Land bezahlt ja sogar schon die Züge und andere.
Ja, genau.
Du kannst ja auch da noch mehr mit reingehen.
Genau. Die Landstraßen.
Genau.
So was und dann gibt es noch die, was ist das, Harzer Schmalspurbahn oder was?
Ja, aber die gehört eh nicht.
Ist privat, oder? Ja, nicht klar, aber sowas wäre dann, könnte noch dann irgendwie der Kreis machen. Und so.
Könnte, aber es ist nicht gewollt politisch. Also, wenn der politische Wille da wäre, dann wäre es hier alles anders. Dann hätten wir auch hier so Sozialismus, aber.
Ja, vor allem, der Witz ist doch, es ist doch irgendwie augenscheinlich so, dass das so einfach totale Scheiße ist.
Aber es interessiert keine. Es interessiert auch in der SPD keine Sau.
Es geht gar nicht mehr um die SPD.
Aber es interessiert auch in einer anderen Partei keine Sau. Bahn, also, Autofahrer haben eine Lobby, die mittlerweile wirklich geschwächt ist, aber sie hatten immer eine Lobby. Wenn der ADAC auf den Tisch gehauen hat, haben Politiker zugehört. Bei Bahnfahrer oder bei Bahnkunden ist das nicht so. Da gibt es eine empörte Pressemitteilung im Zweifel von Politikern, wenn so die ICE-Klimaanlage auffällt. Oder wenn man selber betroffen ist, dann sind die Pressemitteilungen am empörtesten. Aber sonst passiert da nichts.
Ja, fürchterlich. Wollen wir mal zu schöneren Themen kommen?
Ja.
Es gab jetzt eine Jubiläumsfahrt. Und zwar auf der ältesten deutschen Fernverbindung zwischen Leipzig und Dresden, die vor über 175 Jahren eröffnet wurde. Und da hat man jetzt mit einem ICE der Baureihe 407, also quasi ganz frisch aus dem, wie nennt man denn das?
407 ist ICE 3, oder?
Ist das nicht jetzt die jetzt letztens gekommen sind?
Also ein eckige Fenster, eine Tür und ist also ganz neu.
Nee, das ist... Ach doch, ist Valero D, tatsächlich. 407 ist Valero D, ja klar.
Velaro, oder?
Valaro oder Velero.
Valaro.
Auf jeden Fall ist der irgendwie frisch aus dem Ei gepellt und dann haben sie den da mal hingestellt und haben gesagt, so, jetzt fahren wir hin. 400 Plätze. Die besetzen wir. Und so, wie es auch schon gute Tradition war, so wie man es nämlich auch auf der Eröffnungsfahrt gemacht hat, die irgendwie über 3,5 Stunden gedauert hat, da hat man sich 2 englische Dampfloks irgendwie besorgt, konnten dann wurden dann geladene Gäste mitgenommen. So auch dann wieder hier, wie auch wie vor 175 Jahren. Und man hat auch tatsächlich irgendwie versucht, die Strecke so ein bisschen einzuhalten und auch die Fahrzeit. Und normalerweise wird man irgendwie so knapp eine Stunde brauchen. Hat dann aber trotzdem irgendwie so 3 Stunden 40 gemacht. Jetzt natürlich nicht, weil man irgendwie besonders daran erinnern wollte, dass die Fahrt früher so lang gedauert hat, sondern einfach nur, um möglichst zwischendurch auch immer halten zu können, damit alle mal schön Fotos machen.
Das schmerzt aber im neuen ICE, naja.
Vor allem frage ich mich, kann er überhaupt so langsam fahren?
Ich hab keine Ahnung. Naja, das ist aber noch, das ist aber noch eine ganz schöne, ja, ganz schöne Geschichte, wie ich fand. Und sie haben von diesen 400 Plätzen wurden 175 Plätze verlost an Bahnfans, wie es dann so schön heißt. Und da hat dann hier das Mitteldeutsche Radio hat dann hier Karten verlost.
Der Sorbische Rundfunk.
Ja.
Ja, ich bin immer noch nicht gefahren, den Velaro.
Ernsthaft nicht?
Ich arbeite daran, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Er fährt halt nur da, wo ich einfach nicht sinnvoll langkomme.
Ja, dann musst du einfach mal, ja.
Ja, Zeit. Passiert doch irgendwie.
Was ja auch ganz viel mit der Bahn zu tun hat.
Nämlich gar nichts.
Nämlich gar nichts, ist ja das Bundesverfassungsgericht. Also so ein bisschen, weil manchmal...
Das letzte Urteil zur Bahn ist wahrscheinlich auch 10 Jahre oder 20 Jahre her, 94 oder so.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht recherchiert, weil so weit kommt es noch. Die CDU hat jetzt sich mal zusammengesetzt und... die
Dampflok unter den Parteien.
Genau, die englische Dampflok unter den deutschen Parteien.
Und die fährt auch nur 20, wo 200 zulässig wäre, ne?
Ja, genau.
Ja,
ja, außer betrunken, dann fährt man auch gerne mal schneller. Also es gibt so einen, das nennt sich Xantener Kreis.
Ja, vor allem, das habe ich schon auch gelesen. Woher kommt der Name? Was ist denn Xanten oder Xanten?
Xanten
ist... ist ein Ort?
Ja.
Oder ist es eine Bar?
Nee, ist ein Ort.
Oder ein Puff?
Nee, ist ein Ort. Und zwar, wenn die Google-Suche fertig ist, kann ich dir auch sogar genau sagen, wo. Am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Ja. So.
Kann auch mal ein Puff sein.
Ich habe von diesem Xantener Kreis noch nie was gehört, muss ich sagen.
Das ist grundsätzlich, du hast in der Politik hast du Ort, plus Kreis und von den meisten Kreisen hast du noch nie was gehört.
Ja. Und das scheint jetzt wohl ein konservativer Kreis zu sein, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist da der Kauder dabei und wer ist denn da noch alles drin? Also so ist es die üblichen Verdächtigen irgendwie. Und die haben sich dann mal, ach, der Bosbach natürlich und der Singhammer und Thomas de Maizière war auch zu Gast. Ob der dazugehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der irgendwie da und man hat sich dann so ein paar Jungprofessoren und auch andere Rechtsprofessoren eingeladen. Mit denen wollte man mal so drüber sprechen, wie das denn mit dem Bundesverfassungsgericht so ist. Ja, und ob man nicht mal versuchen könnte, auch mal so ein bisschen freier wieder atmen zu können, indem man...
Das Lustigste war ja auf Twitter zu dem Thema, so Bilder, wo dann wie heißt er denn? Ich will den Namen mal sagen hier. Der...
Freisler.
Freisler was?
Roland Freisler.
Ja, in das reinmontiert wurde. Nach dem Motto, CDU möchte das Bundesverfassungsgericht wieder in Schwarz-Weiß haben.
Ja.
Googelt mal den Namen Roland Freisler.
Den kennt man doch.
Kennt man?
Ja, natürlich.
Also seine Hackfresse kenne ich, aber seinen Namen, wo habe ich
ihn? Präsident des Volksgerichtshofs. Ich bin übrigens eingestellt worden in dem Raum, in dem er nachher hier diese Schauprozesse gegen die Stauffenberg-Leute abgehalten wurden. Ja, ja.
Das war hier? Also ich weiß,
im Kammergericht.
Tatsächlich, ah, okay.
Ein schöner Werk ist das.
Gute Tradition.
Ja, aber das sieht da nicht mehr so aus wie früher. Das haben die ein bisschen schnieker gemacht.
Haben umdekoriert?
Ja, vorne dieses Pult, was man irgendwie aus dem Film gegeben hat. Habt ihr die Filme mal gesehen? Das ist Geheime Reichssache, heißt der Film.
Ja, habe ich in der Schule mal gesehen.
Kann man sich sehr schön mal anschauen, also Cornelis, denn das ist, das geht halt um die, also die, was die gemacht haben, die Nazis, ist, um diesen kleinen Ausflug mal zu machen, ist die Prozesse gegen Stauffenberg und seine Kumpanen. Also sie haben quasi vorne, hinter der Richterbank sozusagen und dann an der anderen Seite des Saals, haben sie Löcher in die Wand gebohrt und haben Kameras durchgesteckt und Mikrofone und haben das aufgenommen und wollten das später als Propagandafilm rausgeben. Mhm. Dann gab es auch, also das gab halt nur geladene Gäste, also wir saßen halt im Publikum nur lauter SS-Offiziere. Und was man dann sieht, ist halt, wie der Freister halt mit den Leuten umgegangen ist. So, dann hat dann wie ich Leute extra nochmal vorgeführt. Die Urteile waren natürlich alle vorher schon ausgemacht. Und ich glaube, die wurden, ich weiß gar nicht.
Wie hieß der Film?
Geheime Reichssache.
Ja.
Geheime Reichssache ist, das ist, waren früher die Verschlussgrade, was heute VS nur für diese war, VS vertraulich und VS geheim und VS streng geheim. Das strengste davon hieß dann, also die höchste Stufe hieß früher Geheime Reichssache. So, um auch diesen kleinen Haken nochmal geschlagen zu haben.
Du hast Haken gesagt.
Oh, schön. Ja, das wollte ich gar nicht, aber toll. Und
immer dieses Kreuz.
Und der Freisler ist halt völlig freigedreht, also
ja.
und hat halt die Leute beschimpft und fertig gemacht. Da war dann so ein SS-Offizier ist dann angeklagt, dem haben sie, die hatten immer so weite Hosen an. Das war damals ja ganz modern. So, die an den Oberschenkeln.
Ganz Bluse, modern damals,
ja, die, ja, die so ganz, also die
ja, war ja
fast zu Kriegsende, aber später, aber die so aufgeplustert an den Oberschenkeln aussahen und die waren auch ziemlich weit. Und die hielten mit Hosenträgern. Und dann hat man diesem Mann die Hosenträger weggenommen. Also stand er, und der musste natürlich stehen.
Dann ist halt die Hose runtergerutscht.
Ja, ja, genau. Und dem ist halt die ganze Zeit die Hose runtergerutscht. Also auch noch sowas eingebaut, um die Leute halt noch mehr zu demütigen. Und der hat ihn auch angeschrien wirklich schlimm angeschrien, halt so Schauprozess halt. Und das haben die Nazis aber später gesagt, das war uns jetzt irgendwie, das ist uns doch zu heikel, das veröffentlichen das war, wir lieber nicht.
Das war ja selbst den Nazis zu heikel.
Ja, ja, die haben gemerkt, dass das wohl vielleicht nicht so ganz so gut ankommt, wenn sie halt diesen völlig, völlig durchdrehenden Freister da irgendwie auf die Volksgenossinnen und Volksgenossen loslassen. Naja, wie dem auch sei.
Genau.
Das war der, ne, der Freister. So. Man hat sich jetzt also überlegt, was machen wir denn jetzt mal, um hier freier atmen zu können als Politiker? Das wäre doch ganz gut, wenn wir da nicht so oft in unserer Freiheit beschnitten würden. Da können sich die Verfassungsrichter ja auch mal zurückhalten, so ein bisschen vielleicht. Oder um es positiv auszudrücken, wir nehmen denen auch jetzt ein bisschen Arbeit ab, ja. Die sind ja auch so fürchterlich überarbeitet. Und man hat sich mal
drüber. Hat der Voskuhle selber gesagt, dass sie sich überfordert fühlen?
Ja, das ist ja aber
falltechnisch.
Weil das ja auch einfach nur eine Handvoll Richter ist.
Ja, klar.
Reicht halt nicht aus. So.
Was ist das? Das ist irgendwie so eine Butze, irgendwie eine einetagige Butze im Wald in Karlsruhe?
Das ist in der Tat nicht groß. Also nee. Die bauen jetzt gerade an irgendwie. Das ist jetzt schon seit längerem Baustelle.
Ich hab mal in der Doku gesehen, die haben tatsächlich auch wenig Mitarbeiter. Das ist tatsächlich eher ein Familienbetrieb.
Genau. Ja, ja, das ist auch wirklich ganz klein. Also das ist jetzt auch nicht, wie man sich das vorstellt, so jeder hat so ein ausladendes Büro. Man kommt irgendwie vorne rein, dann muss man erstmal sechs Meter durchgehen, bis man dann zu diesem riesen, eleganten Eichenschreibtisch ja, des Verfassungsrichters kommt. Und da steht so ein kleines Töpfchen mit Tinte und eine Feder oder so. Sondern das ist halt irgendwie so auf engstem Raum alles zusammengestaucht und alles irgendwie nicht sonderlich schön von den Arbeitsbedingungen. Aber darum
soll es. Also, aber das merkt man halt, das Verfassungsgericht ist ja weniger auf Eleganz, mehr auf Effizienz getrimmt.
Ja, ja, aber das war auch beabsichtigt so, weil das natürlich auch eine gewisse Außenwirkung hat. So,
man möchte halt verhindern, also dass Karlsruhe, also ich finde auch diese Begrifflichkeiten der CDU, die Liberalisierung der Gesellschaft vorantreibt.
Ja. Und zwar, wenn man die Kritik jetzt mal versucht, ernst zu nehmen, dann sagen die, was auch durchaus vielleicht sogar diskutabel ist, dann sagt die CDU oder dieser Teil der CDU, naja, pass mal auf, mit den Urteilen sprecht ihr nicht nur Recht, sondern ihr verändert auch oder er wirkt damit auf die Gesellschaft ein.
Ja, aber darf
und,
ich, darf
und verändert die. Und das sei ja erstmal grundsätzlich Sache der Politik und nicht Sache von Gerichten.
Ja, aber kurz da würde ich mal jetzt fragen. Und zwar, ist es nicht eher so, dass quasi die Gesellschaft auf das Gericht einwirkt? Einfach durch die, sagt das Gericht, grundsätzlich wird der Recht ja nicht so stur wie auf dem Papier interpretiert, sondern in seinem Kontext der Zeit, blablabla. Das heißt, ja, ein Gesetz heute kann ein anderes Gesetz selber Wortlaut in 30 Jahren sein. So wie halt.
Ja, also.
Aber ja, das merkt man halt, ich weiß nicht, hier im Grundgesetz, Mann und Frau sind gleich, aber trotzdem so diese Eheparagraphen im BGB waren noch eine lange Zeit danach noch gültig. Jetzt würde man sagen, das ist Bullshit. Vor 50 Jahren hat man gesagt, das ist okay.
Ja. Genau. Und das ist halt auch irgendwie der Punkt, weshalb das dann am Ende doch alles Käse ist. Also man kann ja, da sicherlich sich mal Gedanken drüber machen, das ist auch vielleicht gar nicht falsch, wenn man das mal irgendwie vor Augen hat. Aber. Und es ist ja tatsächlich so, wenn die jetzt sagen, nein, Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartnerschaften, dann verändert das natürlich auch Politik auf ein Stück weit und das verändert zumindest auch gesellschaftliche Realitäten.
Ja.
Ein Stück weit ist ja gar nicht falsch, aber.
Das passiert ja nicht im luftleeren Raum, es gab halt eine.
Nee, das passiert. Nein, du kannst halt Gerichte nicht von der Gesellschaft trennen,
ja,
Rechtsprechung nicht aus dem gesellschaftlichen Kontext herausreißen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und du hast
schon Fragen, kannst du eine Rechtsprechung ohne gesellschaftliche Nachwirkung letztlich garantieren,
nee,
die dann eben nicht passieren dürfte? Das ist auch Quatsch.
Genau.
Das ist halt eine Wechselwirkung in beiden Richtungen.
Und du hast auch das richtige Beispiel schon direkt angesprochen, was ich mir auch noch aufgebracht habe, ist das mit diesen ganzen Ehesachen. Vor 50 Jahren musste eine verheiratete Frau ihren Mann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollte,
ja,
wenn sie einen Führerschein machen wollte, all solche Sachen. Und das war völlig normal, das war völlig klar. Und da stand jetzt nicht irgendwie im Grundgesetz, ja, hier alle vor dem Gesetz gleich und Gleichberechtigung und keine Ahnung was.
Der Wortlaut ist immer noch dasselbe wie heute.
Und dann Absatz
irgendwie. Aber die Ehefrau zählt davon nicht.
Genau, aber Ehefrauen sind da jetzt mal von ausgenommen.
Genau.
So. Das hat sich natürlich schon gewandelt. Und da wird ja eigentlich auch jeder, der irgendwie halbwegs bei Verstand ist, sagen, ja, ist auch völlig richtig so, weil das ist ja Quatsch.
Ja.
So. Weil das halt unser modernes oder unser heutiges Verständnis ganz wertfrei davon ist, wie wir Gleichberechtigung verstehen und auch Gesellschaft sehen wollen.
Ja.
Kann sich natürlich immer wieder ändern.
Meinst du, in 50 Jahren sind wir wieder alle
offen? Nee, meine ich nicht, aber die Möglichkeit besteht.
Ja, ja, klar.
So. Und deshalb, wenn du sozusagen das irgendwie komplett da irgendwie austreiben wollen würdest, müsstest du
nicht Richter haben, die nie Menschen gesehen haben,
ja,
die nur dafür gezüchtet sind,
genau, du musst
neutrales halt, Recht zu sprechen.
Du müsstest halt irgendwie Auslegung verbieten oder so,
ja,
sondern irgendwie dich nur am Wortlaut abhangeln, das funktioniert einfach nicht. Deshalb brauchst du ja Auslegung, weil der Wortlaut halt oft nicht reicht.
Ja, ja, genau, erstens müssen Gesetze einfach viel umfangreicher sein.
Und dann brauchst du sowas wie so eine automatisierte Subsumptionsmaschine.
Ja.
Ja, du steckst oben den Sachverhalt rein und unten kommt die Lösung raus.
Ja.
So, und das ist halt irgendwie evident, funktioniert das nicht.
Aber wenn man das
ist ja auch nur die offizielle Version der CDU.
Ja, ja? Also genau, wenn man sagen würde, okay, die CDU ist an so einem Diskurs über Auslegung, Gesellschaftspolitik, Auswirkungen von Recht interessiert,
ja,
aber ist ja Bullshit.
Genau, weil in Wirklichkeit, was dann irgendwie ganz schnell dabei rumkommt, ist, dass sie sich ziemlich gerade an dieser, wie sie es hier nennen, Liberalisierungswelle durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts irgendwie aufreiben.
Vor allem, das ist der erste, aber das Geilere ist ja, dass die auch so sich darüber lamentieren, dass von der CDU nominierte Richter.
Ja, das ist nämlich der Hit und da wird es nämlich auch verräterisch. Und zwar
so sagen, ja, aber dann ihre politische Heimat vergessen oder so, oder wie, oder ihre Herkunft vergessen.
Ich zitiere da einfach mal den Absatz von Spiegel Online, das werden mir die Kollegen sicherlich nicht übel nehmen. Besonders verärgert.
Die nehmen eher das Kollege übel, als zu zitieren.
Ja, also das ist Spiegel Online. Ja, sorry. Besonders verärgert waren einige Teilnehmer der Runde über den amtierenden Richter Peter Huber, zuvor Innenminister in Thüringen. Wusste ich auch nicht. Weder, dass der Verfassungsrichter ist, noch, dass der Innenminister war.
Aber Huber ist doch erster Senat. Vorsitzender.
Ist er Vorsitzender des ersten Senates? Ach was, echt jetzt?
Huber? Nee, warte. Nee, Vorsitzender ist nicht, sondern Vorsitzender ist der andere, Kirchhoff. Kirchhoff ist erster Vorsitzender.
Ja.
So. Ja.
Egal.
Ich glaube, Huber ist
Mitglied, Senat. Huber ist Mitglied des Senats, der die 3%-Hürde zur Europawahl gekippt hat. Ja, es müsste erster Senat sein.
Dann erster Senat.
Das ist Staatsorga und so. Grundrechte sind zweiter Senat.
Nee, Huber ist zweiter Senat.
Zweiter Senat?
Ja, mit Voskuhle.
Ach, aber war zweiter Senat nicht immer Grundrecht und erster Senat ist Staats... Ach, ist ja Grundrecht, weil ist ja, ja ne, Wahl und so.
Ja.
Verstehe. Hatte ich wieder wieder recht. Also nicht.
Wer ist denn hier der Jurist?
Ja, es ist doch auch völlig. Ich meine, guck dir das doch mal an. Ja, das sind hier, wie viele Leute sind das?
12.
Zähl mal durch.
Nee,
14. 16.
Ja, 16.
16?
Ja.
Ja. Für 80 Millionen. Hallo. Egal. So. Und der hat die 3%-Hürde gekippt. Huber tue so, ja. Als hätte er nie etwas mit der Union zu tun gehabt, hieß es.
So nach dem Motto, hier, wir haben dich hier reingewählt und jetzt mach mal bitte, wie wir wollen. Und ich muss so, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Der ist Verfassungsrichter, der hat einen Scheiß auf euch zu hören.
Übrigens, der Witz ist, weswegen man auch nicht sagen könnte, naja, dann hört mal auf, so viel auszulegen und haltet euch streng an den Wortlaut oder so. Das gibt's halt nicht, weil du hast halt auch im Grundgesetz festgelegt, dass Richter frei sind. Ja?
Nee,
das
heißt, die CDU möchte nicht, dass die Richter aufhören auszulegen, sondern die CDU möchte, dass die Richter anfangen auszulegen, wie es die CDU möchte.
Ja, ja, genau.
Das ist
aber
die
das
Nummer.
Ist halt, die Richter sind frei und das sind das nicht nur sozusagen in ihrer Arbeit, also das wirkt sich darauf aus, dass sie keine Beamte sind zum Beispiel, sind nicht weisungsgebunden, sie müssen sich nicht an höchstrichterliche Rechtsprechung halten, wenn sie meinen, ich vertrete jetzt aber hier die Mindermeinung, weil das finde ich so lustig oder ich finde die viel logischer für mich, dann kann man das auch vertreten, auch wenn jedes andere Urteil von dir aufgehoben wird. Das spielt keine Rolle. Genauso wenig hast du hast keine festen Arbeit, also überhaupt keine Arbeitszeiten, ja, solange dann die Arbeit fertig wird, ist halt irgendwie alles okay. So, und natürlich auch, habe ich gerade eben schon gesagt, mit dem hier, ich kann mich auch wegen der Mindermeinung entscheiden, du bist halt in der so weit frei, bis du sozusagen dich strafbar machst wegen Rechtsbeugung.
Also wenn du sagst hier, ich interpretiere dieses Gesetz. Weil hier, es gibt 5 Kommentatoren, einer macht so, dann schließe ich mich halt der Mindermeinung an.
Ja, du kannst auch selber deine Meinung entwickeln.
Oder, aber,
solange du kannst auch selber irgendwas sagen, solange das halbwegs nachvollziehbar ist.
Ja, genau, nachvollziehbar, kann, ja, begründbar, ja.
Genau, solange das irgendwie noch in gewissen Gesetzen der Logik folgt, ist das, bist du da nicht.
Aber ein Richter dürft jetzt nicht wegen du trägst ein blödes T-Shirt, den mag ich nicht und verurteile dich. Das geht nicht.
Nein.
Das wäre jetzt Rechtsbeugung.
Ja, da wäre ich jetzt auch vorsichtig, ich kenne jetzt den Tatbestand von Rechtsbeugung.
Aber es wäre Willkür, sagen wir es mal so, Willkür.
Ja, das wäre halt auf jeden Fall irgendwie rechtswidrig. Ja. Darauf können wir uns schon mal einlassen, weil Rechtsbeugung, das ist auch irgendwie, das ist nochmal ganz hochgehängt da.
Ich dachte, Rechtsbeugung hört sich weniger an als Willkür.
Nee.
Okay, aber da bin ich jetzt nicht der Rüst. Also von der Begrifflichkeit, also von der Wertung der Begrifflichkeit, also ich finde Beugung...
Ja.
Hört sich so eher so, ja, ich biege mir das gerade so ein bisschen zurecht.
Nee, Beugung ist...
Und Willkür hört sich an, ich breche das Gesetz.
Beugung ist eher eigentlich so, dass du über den Wortlaut hinausgehst, glaube ich, um ein Ziel für dich oder einen anderen zu erreichen. Aber das ist jetzt nicht
ja,
nachgeguckt,
ja,
sondern vom Gefühl her. Was auf jeden Fall Willkür heißt schon, also willkürlich ist schon, wenn das Ordnungsamt durch die Gegend läuft und nicht alle Leute im Halteverbot mit aufschreibt, sondern heute mal nur den, weil heute finde ich irgendwie Opel-Fahrer doof und morgen nehme ich nur grüne Autos und so völlig, völlig ohne irgendwie nachvollziehbaren Grund und
ja.
Völlig unvorhersehbar. So. Wobei man da sogar noch sagen könnte, dass man jetzt nicht alle verfolgt, das ist dann irgendwie Ausdruck eines Deeskalations, ich weiß es nicht, aber
ist man egal. Merkt
schon, Willkür kann schon auf ganz kleiner Ebene
okay.
Passieren. Das muss nicht irgendwie groß angelegt der Willkürstaat sein. Oder so.
So. Zur CDU zurück, genau.
Ja. Und der sagt, Heiko Maas, den kennen wir, das ist ne Justizminister.
Ja, lustigerweise zu Heiko Maas, was mir jetzt auffällt, der schwingt sich so ein bisschen zur neuen Sabine Lauter-Sach-Schnarrenberger auf, so ein bisschen.
Ja, ist halt auch die einzige Rolle, die du bei den ganzen Spacken da annehmen kannst, um irgendwie noch halbwegs sichtbar zu sein.
Ja, aber ich, die spannende Frage ist, ob er das einfach nur als Rolle betrachtet oder es wirklich seine Haltung ist. Weil eine Sabine
spielt das eine Rolle? Also
ja.
Ernsthaft, spielt das wirklich eine Rolle?
Ja, glaub, ja, weil eine Sabine, also eine Sabine Leuthoder Schlarrenberger, die im Zweifel auch bewiesen hat, wenn das hier nicht gegen ihre Haltung läuft, dann tretet sie auch zurück.
Ja, aber spielt das eine Rolle, wenn du, also ist das wirklich wichtig? Solange, ich meine, das ist ein Politiker, ja, von dem müssen wir ja grundsätzlich ausnehmen, dass der unredlich ist.
Ja, aber ich, bei Sabine Leuthoder Schlarrenberger habe ich das Gefühl, das, was sie sagt und was sie jetzt gerade ihre Position ist, auch wirklich, das hat
ja,
das ist immer so.
Aber selbst wenn sie nur eine Rolle gespielt hat, ja, irgendwie im Alter in Talkshows gepampert zu werden und alle haben sie lieb und streicheln ja, sie, hat sie ja trotzdem immer noch Richtiges getan, auch wenn sie vielleicht aus den falschen Gründen gemacht hat.
Das ist und, ja, aber es ist eher so, Heiko Maas, ich finde, ich weiß, worum es geht, es ist so, Heiko Maas macht das jetzt aktuell, weil es gerade geil ist und merkt dann, aber weißt du was, mit Law & Order komme ich aber auch noch geiler weiter und dann wechselt er so mal flupp und flipflop macht.
Ja, aber dann ist er halt scheiße, da muss man sich jetzt ja gar keine Gedanken drüber machen.
Nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er jetzt scheiße ist, sondern ich finde spannend, wie er sich entwickelt. Das jetzt.
Ja gut, ja okay, darauf können wir uns gerne einigen. Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, die Kritik ist überzogen, unangemessen. Ich finde, die Kritik ist völlig, völlig unverschämt und mal richtig asozial und hat hier irgendwie mit modernem Demokratieverständnis mal gar nichts zu tun.
Also wenn der Voskuhle, ich glaube, der Voskuhle würde gerne der CDU eins reinrotzen nochmal, aber das wäre gegen die Würde des
Gerichts. Ja, dann wird ja auch sofort kommen, ja, der ist ja Genosse.
Ist er über das SPD-Ticket reingekommen?
Ja, über das SPD-Ticket ist er auf jeden Fall reingekommen, aber Genosse ist, weiß ich nicht.
Das würde ich bezweifeln, ehrlich gesagt. Bayerisches Staatsministerium, also.
Das muss ja nichts heißen.
Ja. Oh, die Welt. Andreas Voskuhle google ich und die Welttitel Andreas Voskuhle, der Richter allmächtig.
Ja, ja.
Dreckskonservative Dreckspresse. Oh, die Zeit, also komisch, also Richter oder Politiker. Hm? Naja, aber Voskuhle ist eh so, naja, eine coole Sau im Zweifel. Der wirkt ein bisschen, also komischerweise wirkt er ziemlich cool in seinem Amt. So, Verfassungsrichter hat man normalerweise so trocken und...
Ich finde ihn ziemlich trocken.
Ja?
Mhm.
Ich finde ihn in seiner Trockenheit ziemlich cool eigentlich. Der hat so irgendwie so eine coole Attitüde. Vielleicht gucke ich auch zu viel Heute-Show.
Nee, ich finde den eher langweilig, ehrlich ja? gesagt. Ich finde den gut, aber langweilig. Aber das, so möchte ich auch gerne Verfassungsrichter haben. Ich möchte gerne, dass die langweilig sind. Ich möchte gerne, dass ich einschlafe, wenn die zu mir reden. So.
Ich bin tatsächlich auf das Rot sehr nahe, ihrer Klamotten. Das sieht wirklich gut aus.
Also ist auf jeden Fall auf SPD-Ticket reingekommen.
Okay.
So viel kann man hier mal sagen.
Also, vielleicht muss man zum Hintergrund sagen, wie die Richter gewählt werden. Die werden für 12 Jahre gewählt. Und zwar durch einen gemeinsamen Wahlausschuss von Bundestag und Bundesrat.
Ja. Und?
Ja?
Wie ist das Wahlverfahren?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay. Ja.
Es gibt einen gemeinsamen Wahlausschuss. Aber mehr muss man auch nicht wissen. Aber ja, genau, aber die Richter sind tatsächlich, das ist auch ressourcig, die auch so in der offiziellen Kommunikation oder der Presse so. Die fahren auf Tickets in so das Bundesverfassungsgericht. Der Müller, der Peter Müller, der Saarländer,
ja,
ist ja auf das CDU-Ticket eingefahren.
Genau, also im Wesentlichen bestimmen halt CDU und SPD, ja, und also CSU auch, wer Verfassungsrichter wird und wer nicht. Jetzt gibt es aber jetzt, vor ein paar Jahren ist ja die erste Grüne mit reingeschoben worden.
Ich glaube, du meinst die, was, die Lübbe Hoff? Lübbe Wolf oder was die? Die über die Grünen reingekommen ist? Ich weiß, ja, ich irgendwie.
Na, auf jeden Fall, ne? Ich bin mir auch sicher, dass es mal den einen oder anderen FDP-Richter gab. Ne, ich weiß es sogar hundertprozentig. Also zumindest FDP-Mitgliedschaft. Genau. Ja. Und so wechselt es halt hin und her. Aber Großteil der Richter werden halt irgendwie von SPD und CDU vorgeschlagen und dann auch so gewählt. Also, und das ist auch im Wesentlichen alles, also das ist jetzt auch, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so, dass dann nur SPD und Union zustimmen, ja, und der Rest pöbelt dagegen und alle schreien.
Es ist doch ein relativer Konsens, doch noch immer noch.
Genau, nur die werfen halt die Kandidaten in den Raum. Es gibt ja auch alle paar Jahre mal wieder, dass irgendein Kandidat durchfällt, weil das halt, weil der halt doch dann irgendwie ein bisschen zu zweifelhaft ist.
Ja.
Ne? So. Und da können wir jetzt natürlich was drehen, ne? An diesem ganzen Wahlsystem. Da können wir jetzt natürlich von hinten rum sagen, gut.
Ja, genau, du kannst ja, das Bundesverfassungsgericht im Wesen kannst du ja nicht verändern, weil das ist ja durchs Grundgesetz gesichert. Wahrscheinlich auch, das Bundesverfassungsgericht selber steht ja nicht im Grundgesetz. Aber wahrscheinlich, der Charakter ist so wie grundgesetzlich.
Ja, also du kannst das Grundgesetz kannst du grundsätzlich, soweit es nicht von der Ewigkeitsgarantie gedeckt ist, verändern.
Ja.
Ewigkeitsklausel Artikel 79 Absatz 3.
Genau, 1 bis 20?
Nein, 1 und 20.
Ach, nicht 1 bis 20? Ich habe es 1 bis 20 in der Schule gelernt.
Nee, ist aber falsch.
1 und 20.
Ja, ja, guck doch mal einfach in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz.
Ich hatte hier irgendwo mal ein Grundgesetz rumfliegen.
So, Artikel 3. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
Welche Nummer?
79 Absatz 3.
79 Absatz 3. Achso.
Also, ne, Föderalismus, ja. Föderalismus muss bleiben.
Und Menschenwürde.
Ja. Menschenwürde muss bleiben. Und wenn du mal in Artikel 20 guckst, ja, da sind dann auch noch so ganz viele andere Staatsprinzipien festgelegt. Also so ganz viele sind es gar nicht, aber so eine Handvoll.
Demokratisch, sozial, genau.
Genau, und dass wir auch eine Republik sind, ne? Bundesrepublik Deutschland, das heißt Monarchie, wird mit der Verfassung nichts mehr.
Aber eine parlamentarische Monarchie?
Nee, wir sind eine Republik.
Okay.
Ja.
Genau, also aber das Bundesverfassungsgericht müssen wir jetzt nicht abschaffen, oder?
Was?
Könntest du das Bundesverfassungsgericht abschaffen? So mit zwei Drittel Mehrheit? Sagen, hier, das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht ist aufgehoben.
Nee. Mir fällt jetzt auf Anhieb die völlig, völlig korrekte juristische Begründung dazu nicht ein, aber nee. Das Käse.
Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich sagt mir Wikipedia, auf welcher Grundlage das Bundesverfassungsgericht agiert.
Also du könntest es natürlich irgendwie grundsätzlich ein bisschen anders aufbauen, ja, aber dass du etwas hast, das sozusagen Gesetze an der Verfassung misst, ist eigentlich klar, weil letztlich ist ja auch jedes Amtsgericht und jedes einfache Verwaltungsgericht ist ja auch an die Verfassung gebunden, ja. Und wenn du jetzt gegen deine Gemeinde hat jetzt eine Ersatzung.
Okay, das Bundesverfassungsgericht steht im Grundgesetz.
Ja, hätte mich auch stark gewundert, wenn
es. Artikel 100.
Hätte mich auch stark gewundert, wenn es da nicht drin stünde, ehrlich gesagt. Aber egal, ich habe dir einfach mal vertraut, Dennis. Gut, da lernt man ja auch draus. Was wollte ich sagen? Einfaches Beispiel: Deine Kommune erlässt eine Satzung, ja, die die Benutzung des neu errichteten Dorfplatzes regelt. Ja, und dann steht da irgendwie drin: so nach 22 Uhr nicht mehr so laut. Ja, wenn man da kann man sich gerne aufhalten, aber muss man den Müll wegnehmen. Wenn man da Feierlichkeiten mit mehr als drei Personen abhalten will, kann man das machen, aber sagt eben bitte Bescheid. Und wenn ihr dann den Müll nicht aufräumt, können wir euch in Rechnung stellen, dass die Aufräumkosten waren. Und Artikel 4, Schwarze und Juden haben keinen Zutritt.
So. Ne?
Ja. Dann entscheidet schon das Verwaltungsgericht, dass diese Satzung nichtig ist, weil rechtswidrig, weil verfassungswidrig.
Es kann auch das Pillow-Amtsgericht machen schon.
Nee, Verwaltungsgericht in dem Fall, also in der Satzung vom.
Okay, ja.
Ja, genau. Also im Prinzip müssen eigentlich alle Gerichte, alle Gesetze, die sie gerade anwenden, permanent auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüfen. Ja. Machen natürlich die wenigsten, viel zu viel Aufwand. Es ist wirklich viel Aufwand.
Also, wenn es offensichtlich ist, offensichtlich, aber bei so Feinheiten, Nuancen, so. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ein Gericht sagt.
Ja, auch wenn es relativ offensichtlich ist, kann man das mal einfach erstmal benutzen, weil. Also,
aber das ist halt. Aber kurze Frage: So ein Gericht hat natürlich die Möglichkeit, also ich sehe das ja öfters so bei so Verfassungsgerichtsurteilen, sagt, Ja, diese Fragestellung wurde uns von Gerichts XY vorgelegt. Mhm. Sagen hier, ich als Gericht habe jetzt keine Ahnung.
Ja.
Ich gebe es mal dem Bundesverfassungsgericht.
Ja, das ist das konkrete Normenkontrollverfahren. Ja. Nach, ist das nicht sogar Artikel 100? Ist das nicht darin geregelt?
Ich kann keine Ahnung. Nee, genau, Artikel 100 Absatz 3, ja.
Ja. Siehst du? Ja, das ist aber nicht ganz so, das ist aber nicht ganz so trivial, weil da sind die Anforderungen schon ziemlich hoch. Also die meisten, also du musst das irgendwie doppelt und dreifach begründen und keine Ahnung, mach das mal reinstecken.
Ja. Ja.
Und du kannst es nicht einfach sagen, ich, hier ist alles scheiße. Ich weiß, außerdem bin ich mir gerade völlig unsicher, ob die Norm, die hier streitentscheidend ist, ob die nicht vielleicht verfassungswidrig ist. Ich gebe das einfach mal weg. So, dann habe ich es erstmal 2 Jahre auf dem Schreibtisch. So geht es natürlich nicht. Und ja, du musst dann halt auch irgendwie, so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber die Anforderungen sind ziemlich, ziemlich hoch. Also ich weiß nur noch, weil ich da mal eine Arbeit drüber geschrieben habe, dass zum Beispiel es gab ja 94 den Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und da haben die gesagt, so bei geringen Mengen, die gelegentlich jemand mitnimmt, muss eigentlich eingestellt werden, zwingend das Verfahren. Alles eine Bestrafung wäre da unverhältnismäßig.
Ich hatte es jetzt im Rahmen dieser Professur, heißt es so, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass dieses Betäubungsmittelgesetz oder Betäubungsmittelrecht, dass es auf Strafverfolgung ausgelegt ist, kann man machen, lassen wir mal so durchgehen. Aber so
es genau, also in Bagatellfällen musst du eigentlich, also da wäre eine Bestrafung unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat kein Recht auf Rausch definiert daraus.
Genau, das Recht auf Rausch gibt es nicht.
Richtig.
Das hat übrigens damals der Wolfgang Neskowitsch vorgelegt, der war da am Landgericht Lübeck, meine ich, Richter. Später noch am BGH-Richter und auch mal im Bundestag für die Linkspartei und für
Fraktionslos. Ist der nicht immer noch?
Ich meine, der ist nicht mehr im Bundestag.
Der war für Cottbus angetreten, der Wahlkreis Cottbus, meine ich.
Also nicht.
Ja, das ist,
ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat das Bundesverfassungsgericht da gesagt, hier, passt mal auf, Länder, ihr müsst es jetzt, aber ihr müsst natürlich, weil die Länder ja für die Einstellung bei den der Staatsanwaltschaften sind ja Ländersache und deshalb sind die auch für die Einstellung von Verfahren zuständig. Ja. Da müsst ihr jetzt aber schon mal dafür sorgen, dass das irgendwie halbwegs alles gleich läuft. Später esse ich gerne auch während der Sendung. Dass das so halbwegs gleich läuft, ja, weil es ist ja jetzt irgendwie, es hat sich ja nämlich auch ziemlich, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es irgendwie nicht so hundertprozentig gleich ist, weil in Bayern wurde die erste Sache eingestellt, die zweite aber immer direkt, kam direkt vors Gericht und in Schleswig-Holstein hat man sich dann mal überlegt, ach, wisst ihr was, bis 30 Gramm stellen wir mal einfach alles ein. Und dann merkt man schon so, das ist jetzt irgendwie nicht so einheitlich. Und dann wurde das nochmal vorgelegt, ob denn diese Einstellungspraxis verfassungsgemäß ist. Und das wurde dann gar nicht mehr entschieden, weil wohl nicht genug Zeit vergangen war. Und was war noch die andere Begründung? Irgendwie, weil man noch irgendwas hätte noch vorher nachprüfen müssen. Ich weiß es nicht so genau. Also die Anforderungen sind hoch.
Aber es hört sich ziemlich verfassungswidrig an, dass jemand in je nach seinem Wohnland unterschiedlich bestraft wird. So, der gesunde Menschenverstand sagt, es ist nicht
dem
Gleichheitsgrundsatz entspricht.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich muss mich jetzt mal, das war meine Studienarbeit, die ich dazu geschrieben habe. Deshalb kann ich jetzt ein bisschen referieren, wenn ihr es unbedingt möchtet. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil grundsätzlich kann das Strafbedürfnis des Staates in unterschiedlichen, ich muss das jetzt ganz vorsichtig formulieren, bei unterschiedlicher sozioökonomischer und kultureller Zusammensetzung anders sein. Weil wenn ich ein super christliches Dorf habe,
das
stockkonservativ ist im tiefsten Bayern, ja, dann ist das was anderes, als wenn ich in einer weltoffenen Metropole wie Rostock mich herumtreibe. Und deshalb wäre sozusagen die Ungleichbehandlung nicht sofort rechtswidrig, weil ich nichts Gleiches habe.
Ja,
also nur wesentlich Gleiches, nicht ungleich behandeln und wesentlich ungleich, also willkürlich ungleich behandeln und wesentlich ungleich ist,
dass
sie willkürlich gleich behandeln.
Ja, okay, das verstehe ich. Dorf, Stadt, verstehe ich. Aber du hast ein Dorf, zwei Dörfer und dazwischen läuft die Landesgrenze.
Ja.
Und auf einer Seite bist du für 5 Gramm dran, auf der anderen erst für 30 Gramm.
Ja, aber ja, das ist schon richtig. Also ich teile die Kritik auch durchaus. Aber das ist dann halt, das ist nicht ganz so einfach, weil da halt diese Sachen, die ich gerade geäußert habe, noch ein bisschen reinspielen können. Und es gibt jetzt irgendwie keinen Grundsatz, der da heißt, im Zweifel verfassungswidrig oder so. Deshalb, ja, schwierig. Also die wollten sich offensichtlich auch damit Arbeit vom Tisch schaffen.
Weil die hätten einfach eine Grammzahl sagen können. Die Bundesverfassungsrichter, oder?
Ja, ob das so, ich weiß nicht, so feste, starre Sachen vorgeben, bin ich irgendwie nie so der Freund von.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, so Leute, 20 Gramm macht.
Oder ja, hätten sie sagen können, aber so hätten sie es nicht gesagt, sondern die hätten dann gesagt, im Regelfall ist alles unterhalb 20 Gramm wahrscheinlich unverhältnismäßig. Aber der Witz ist ja, du darfst auch nicht sagen, alles darunter muss.
Ja.
Ja, weil dann würdest du eventuell in Einzelfällen wieder zu einer Gleichbehandlung, zu einer willkürlichen Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem kommen,
ja,
was wiederum gegen den Gleichheitssatz verstoßen würde.
Weil jemand mit 20 Gramm was Schlimmeres gemacht haben könnte als der Gelegenheitsraucher.
Nein, das ist jetzt gar nicht mal, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es da vielleicht, da gibt es höchstwahrscheinlich gar kein praktisches Beispiel für.
Ja.
Ja? Aber die Möglichkeit besteht. Okay. Und alleine das reicht ja zum Beispiel, das würde ausreichen.
Wir müssen das mal jetzt zurückrollen.
Und dann den letzten Satz noch, die Möglichkeit besteht, und jetzt habe ich vergessen, worüber ich reden wollte.
Wir rollen das jetzt nochmal zu. Wir sind Bundesverfassungsgericht, genau. Wir haben die Nummer, um mal wieder reinzukommen, dass du personell das Bundesverfassungsgericht beeinflusst.
Ja.
So, das schließt die CDU für sich scheinbar aus, weil das irgendwie nur alle 12 Jahre funktioniert im Zweifel.
Mhm.
Und die CDU auch merkt, dass die Richter sich nicht ranhalten an ihre Heimat.
Ja.
Da gibt es halt andere Möglichkeiten noch, das Bundesverfassungsgericht zu optimieren.
Na, man nimmt ihnen einfach Kompetenzen weg.
Ja. Hat die CDU da was Konkretes gesagt?
Oder? Ja, so Europa. Weil die, all diese ganzen Sachen, dass man jetzt auch noch im Bundestag über Dinge abstimmen muss.
Ja, genau.
Das ist ja europafeindlich.
und dann hat noch die CDU gesagt, dann schreiben wir halt Dinge einfach ins Grundgesetz.
Genau.
Dann denkt man so, aber kann ich das Bundesverfassungsgericht auch sagen, das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes ist grundgesetzwidrig?
Ja, das geht. Aber immer gemessen an Artikel 79 Absatz 3.
Okay.
Weil du kannst ja nicht mit der Version deiner Verfassung vorher, die kannst du ja nicht mit dem nachher vergleichen.
Ja, ja, natürlich.
Weil dann wäre es natürlich immer verfassungswidrig. Ja,
ja. Ja, ja, klar.
Deshalb nur gemessen Artikel 21
wegen 79 Absatz 3. Das heißt, wenn die CDU so große Sorge hat, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht irgendwann die 5%-Hürde rückstellen sollte, was ich bezweifle, ehrlich gesagt, und sagt, ja, dann schreiben wir sie halt ins Grundgesetz, dann würde das wahrscheinlich auch durchgehen.
Was jetzt mit der 5%-Hürde?
Ja, zum Beispiel.
Ja, die wird dann wahrscheinlich bleiben, ja. Ja.
Das ist aber auch eine schäbige Methode, oder? So nach dem Motto.
Also 5% ist eigentlich, verstößt eigentlich nicht gegen demokratische Grundsätze.
Ja.
Wo man aufpassen muss, ist, was ja manche Länder haben, dass die stärkste Fraktion sofort die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommt.
Ach, diese Bonusregelung wie in Italien, so nach dem Motto.
Ich glaube, die Türkei hat das auch.
Ne, die Italien weiß ich definitiv, da hast du, wenn du die stärkste Fraktion bist, kriegst du 50 Sitze als Bonus.
Ach so, ja, okay. Aber ich glaube, in der Türkei ist es so, dass wenn du die stärkste Fraktion bist, kriegst du automatisch Hälfte plus einen.
Ah, okay. Ja, das ist ja undemokratisch.
Ja, genau. Oder halt so wahrscheinlich ab 10%, ich glaube, die Türkei hat auch eine 10%-Hürde, das ist auch ziemlich hoch, ab 10% wird man wahrscheinlich irgendwie doch deutliche Magenschmerzen bekommen.
Ja.
Und dann könnte man wahrscheinlich mit einem Verstoß gegen Artikel 20 da irgendwie dann wieder rauskommen aus der Sache.
Vor allem, weil unsere 5%-Hürde ja auch durchlässig ist. Mit den 3 Mandaten.
Ja,
genau.
Ja, ja. Ja, obwohl das natürlich nur ein Lex CSU ist.
Ja, aber davon aber auch die Linke mal profitiert hat.
Ja, aber das ist für die CSU gemacht, weil die weil die CSU bei einem schlechten Ergebnis nämlich durch
bundesweit
unter 5% fallen kann.
Ja, ja klar.
Ja.
Aber muss ja nicht alles, was für die CDU sein, auch grundsätzlich schlecht sein.
Ja, also, nee, das war nicht der Grund, warum das Gesetz.
Nee, natürlich nicht, aber es hat sich auch positiv jetzt rausgestellt, dass es auch nicht nur für die CDU funktioniert hat.
Ja, so.
Ja, aber.
Passend dazu hat auch die CDU dann noch den Ministerpräsidenten Viktor Orban zur gewonnenen Parlamentswahl in Ungarn. Wie wir wissen, auch ein großer Verfassungsspezialist ist.
So, und dann heißt es hier, die Regierungspartei Fidesz hat am gestrigen Sonntag die Parlamentswahlen in Ungarn gewonnen. Dazu erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Friedrich: Wir gratulieren Ministerpräsident Viktor Orban und seiner Regierungspartei Fidesz herzlich zum klaren Wahlsieg bei den Parlamentswahlen in Ungarn. In beeindruckender Weise hat Viktor Orban erneut das Vertrauen weiten Teilen der ungarischen Wählerinnen und Wähler gewinnen können. Damit wird Ungarn weiterhin eine stabile Regierung haben. Hitler hatte auch eine stabile Regierung, aber ist egal. Die klare Mehrheit von Fidesz wird auch dazu führen, dass die rechtsradikale Partei Jobbik keine Chance hat, ihre extremistischen Ideen umzusetzen. Toll, Viktor Orban hat eine Dreiviertelmehrheit, eine verfassungsändernde Mehrheit und hat bewiesen, dass er auf demokratische Grundsätze pfeift. Und die die Schwesterpartei, CDU-CSU, applaudiert.
Toll, die haben es nämlich so gemacht tatsächlich. Die haben sich eine neue Verfassung gebaut. Die haben die Rechte des Verfassungsgerichts da stark beschnitten.
Ja, also das, was die CDU gerne hier haben möchte. Stabile Regierung.
So, Cornelis, was hast du denn jetzt überhaupt dazu?
Ich habe aufmerksam gelauscht.
Und dir keine Meinung bilden können?
Zum Verfassungsgericht.
Ja.
Finde ich gut.
Das ist doch mal ein Wort.
Im Grundsatz finde ich das Grundgesetz gut.
Ich bin ein bisschen in der Frage hängen geblieben, aber das muss man jetzt nicht vertiefen, wie eigentlich dann einfach Zahlen ermittelt werden, jetzt, wenn man diese Grammzahlen oder andere Dinge, was die Logik eines Verfassungsgerichts
dabei ist. Würfel mit einem 20er-Würfel.
Nee, die Grammzahlen resultieren daher.
Also die Konkretisierung.
Kann ich dir erklären. Das kommt nicht, weil man von Grammzahlen herkommt, sondern Grammzahlen hat man einfach nur irgendwann genommen, weil die einfacher handelbar sind. Es heißt immer geringe Menge im Gesetz. Und dann ist so die Frage, was ist geringe Menge? Und dann haben sich so die
Interpretationssache.
Interpretationssache. Und die meisten Kommentatoren haben sich irgendwie, also herrschende Meinung, haben sich darauf geeinigt, 3 Konsumeinheiten. Bis zu 3 Konsumeinheiten ist eine geringe Menge.
Das heißt 3
Joints. Okay, gut.
Genau. Und dann musst du in dubio pro reo von schlechtem Zeug ausgehen. Und deshalb sagt man 2 Gramm pro Konsumeinheit.
Wie schön.
Das heißt, du kommst sich auf 6 Gramm.
So um und bei wahrscheinlich, irgendwo kommt man da raus.
Okay. Das 6 Gramm wäre das was die herrschende Meinung.
Eigentlich schon jetzt das Minimum, so nachdem durchaus eingestellt werden könnte.
Und das haben die Kommentatoren selbst ausprobiert. Nein.
die rauchen, glaube ich, eher Urteile.
Genau. Ja, genau. Also du könntest jetzt. Ja, also ne, weil du musst halt im Zweifel für den Angeklagten davon ausgehen, dass es. Zeug schlechte Qualität aufweist.
Aber müsstest du nicht im Zweifel den Anklagen
sagen,
dass er sich ja vermehrt so einen Joint packt?
Was?
Naja, du sagst im Zweifel für den Angeklagten davon ausgehen, dass so ein Joint auch gerne mal 4 oder 5 Gramm hat? Mal so. So ein Joint kann ja auch nur aus Marihuana bestehen.
Ja, aber sind das dann schon 4 oder 5 Gramm?
Na, wenn du so ein, wie heißt du das? Ich habe diesen Fachterminus, gibt's dafür. Wenn das nur aus Marihuana besteht. Egal.
Aber ist das dann schon so viel? Weil so, das ist gar nicht, also ich meine nämlich, mich erinnern zu können, dass zum Beispiel eine Zigarette nicht mal 1 Gramm wiegt.
Wie heißt das denn? Also ohne Tabak halt?
Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, aber ja.
Ich weiß auch, das gibt es einen Namen, aber ist noch nicht so wichtig.
Ist egal. Aber wie viel so viel Tabak wiegt? Ein Joint gewicht etwa 500 bis 700 Milligramm.
Ja, ich,
sagt mal, Wikipedia.
Genau. Ich meine nämlich,
unter 1 Gramm wiegt so ein Ding?
Ja, ich meine nämlich irgendwie im Zuge meiner Studienarbeit damals gelesen zu haben, dass eine Zigarette nicht mal 1 Gramm wiegt. Und da war ich dann schon stark.
Also meistens.
Der Tabakanteil liegt durch den Zigaretten bei 700 Milligramm. Ja, wird so ungefähr auf dem
Gramm. Okay, und dann sagt die Wikipedia hier.
Das ist schon, das muss ich, da war ich echt, hätte ich nicht gedacht.
Okay, die Menge des verwendeten Haschischs pro oder Marihuana schwankt zwischen 0,4 und mehreren Gramm. Mhm.
Ja, also.
Okay.
Das ist, dass ich doch.
Na, aber es geht ja, dass da mehr drin sein kann, ist ja klar. Du kannst ja auch einen Kuchen, einen riesengroßen Kuchen bauen. Der ist dann aber halt nicht nur für eine Person, sondern für fünf. Verstehst du?
Ich muss unbedingt mal Kekse backen.
So. Und deshalb sagst du ja Konsumeinheit für die einzelne Person. Okay. Darum geht's. So.
Wir müssen mal einen Ausflug in Girlie machen.
Wir waren da letztens mit dem Kind spielen.
Ich hab's gesehen.
Ja gut, dann.
Ja, wer gibt's sowas zu CDU, kann man eine Pfeife rauten, halt der Laden. So.
Ja, aber wir haben ja hier so ein. Wir haben hier noch andere Links, glaube ich.
Habe ich schon rausgeschmissen.
Ach, hast du schon rausgeschmissen? Ja. Ja, hättest du auch drin lassen können. Kommen wir zu wesentlich traurigen Nachrichten.
Ja, und zwar die Randfichten hören auf.
Ja.
Und zwar Gott ist schuld.
Ja.
Der Leadsänger der Randfichten, der Rups. Der Thomas Unger wurde von Gott erleuchtet und hat Christus gefunden und macht jetzt christliche Rockmusik. Und dafür müssen die Randfichten sterben.
Hat er gemerkt, dass es vorher unchristlich war?
Ja.
Ja. Er streitet sich sehr oft mit seinen Bandkollegen und hält das jetzt nicht mehr aus.
Ja. Die Randfichten tun mir seelisch nicht gut. So. Zwei Atheisten und ein Christ, das passt einfach nicht.
Ja, er ist auch irgendwie gleich bei so einer Freikirche gelandet.
Genau. Zum Beispiel will ich einige Lieder übers Fremdgehen oder Trinken nicht mehr singen, weil ich damit das nicht mit meinem Glauben vereinbaren kann. Oder im Erzgebirge nicht mehr als 25 Euro Eintritt von einfachen Leuten verlangen.
Ach, vielleicht so kann man auch viel mehr Eintritt verlangen, wenn man Schlager für Christen singt. Dann sind es halt 35 Euro Eintritt, weil sie nicht
so viel
haben.
Nee, aber das ist ja
ein
auch
guter Markt.
Das ist ja auch nicht so schlimm, weil das geht ja quasi direkt an Gott.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Zwar durch die Brieftasche des Rups, aber zu Gott.
Ja.
Ist toll.
Das ist übrigens, wir müssen ja mal darauf hinweisen, das ist wieder ein Link zur Bild, ja? Wir kriegen ja das öfteren mal Ärger, wenn wir sowas verlinken, aber wir
tun das immer wieder sehr gerne. Das wird mich ja mehr zur Bild zu verlinken, einfach aus Trotz.
Ich bin gespannt auf die neue Mischung. Mehr Mundart, Rock und Polka.
Die Einleitung finde ich einfach so super. Bild empfing am Dienstag exklusiv am Mittagstisch, Klammer auf, putengeschnetzeltes Knobibrot, Klammer zu, in seinem Haus. In Breitenbrunn.
Das ist diese Bildart von Nebeninformationen, die total irrelevant sind, zur Hauptinformation aufzublasen. Ja. Ich finde das toll.
Ja, ob er das toll finden muss, weiß ich nicht, aber verlinkt wird es trotzdem. Aber nicht, dass sie hier noch irgendwann anfangen mit hier so, wie ist denn noch dieses Schmerzensgeld für Verleger, weil die sonst nicht auf die Reihe kriegen?
Leistungsschutz.
Genau.
Leistungspressungsgeld, ja.
Genau, so ist es.
Ich wollte einen Witz machen, hab ihn aber vergeigt.
Hier, heute ist ja CDU-Tag, weltweiter CDU-Tag im deutschen Anycast. Die CDU hatte Europaparteitag und hat da dem Spitzenkandidaten für die Europawahl, David McAllister, viele von euch kennen ihn noch als gescheiterten niedersächsischen Ministerpräsidenten.
Der Mensch, der eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, aber sie dieselbe aber ablehnt.
Genau. Genau, der ist Schotte und Deutscher, ja.
Nee, stopp, er ist Großbritannien. Der Schotte hat ja keine Nationalität.
Ja, okay, noch nicht. Da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen.
Ja.
Ich weiß natürlich schon, wie die Abstimmung ausgeht.
Du spoilerst wieder hier.
Ja, verdammt. Genau, er ist Brite und Deutscher. Dem haben sie ganze 15 Minuten eingeräumt.
War es nicht nur 10? Ah, nee, der Juncker hat 10 Minuten bekommen und er hat 15.
Genau, für seine Bewerbungsrede.
Er ist ja Spitzenkandidat der CDU in Deutschland für die Europawahl. Wird auf keinem Plakat abgebildet sein.
Ja, man wirbt nämlich nur mit Mutti.
Vor allem mit dem Mutti von 2000, von der Bundestagswahl. Derselbe. Ja. Dasselbe Foto. Also aus derselben Fotoserie.
Genau, ist auch die Sprücheplakate von diesen Bildern, wo du dann dieses leichte Trapez geformt hast.
Ja.
Das ist auch exakt das Gleiche.
Ja, das ist dieselbe Agentur.
Aber haben sie wahrscheinlich garantiert nochmal für bezahlen müssen, ne? Agenturen. So, worauf ich hinaus wollte, die haben auch einen Antrag beschlossen. Man arbeitet ja auch auf so einem Parteitag. Und zwar hat die CDU, will die CDU fordern, oder sie fordert hiermit quasi durch Annahme dieses Antrags, dass die Sommerzeit in der EU abgeschafft wird. Weil so weit kommt es ja noch, dass, also wie war der Antrag genau? Wie lautet der Antrag genau? Oder dass sie gerade vorliegen?
Nee, stopp, das ist ein anderes, das ist also, die CDU möchte die Sommerzeit abschaffen.
Genau.
Die Junge Union die Winterzeit.
Ja. So. Jetzt und jetzt.
Ja, so, jetzt ist wirklich so.
So, und jetzt.
Das ist eine Frage, wann man aufhört umzuschalten.
Ich werde euch gleich erzählen, was die einzig richtige Lösung ist. Und ihr dürft mir jetzt mal kurz eure Meinung sagen.
Du meinst so wie Venezuela, so eine halbe Stunde?
Ich will deine Meinung hören. Ich will nicht hier, du sollst nicht versuchen, rauszufinden, was meine richtige Lösung ist. Cornelis,
wie ist es? Ich erstmal gefragt, ob das nur eigentlich progressiv oder konservativ ist, die Sommerzeit abzuschaffen, weil ursprünglich hatten wir sie ja nicht. Das wäre
erstens grundsätzlich dieses Sommerzeit oder die Zeit, oder machen wir so total die Zeitumstellung abzuschaffen, so ein antieuropäisches, wir kotzen der EU vor die Füße, aber damit hat die Zeitumstellung ja nichts zu tun, weil die EU hat nichts mit der Zeitumstellung zu tun, das ist ein anderes Nebending. Da haben sich halt Länder drauf geeinigt, wisst ihr was, wir machen Zeitumstellung. Damit hat die EU nichts zu tun, aber es wird jetzt so aufgebaut, dass man so, boah, wir zeigen jetzt Brüssel und schaffen die Zeitabstellung ab. So wie die AfD das macht. Die plakatiert das sogar. Auf den Plakaten der AfD wird mit der Abschaffung der Zeitumstellung so gegen die EU agiert. Ich bin so, Leute, am liebsten würde ich euch links und rechts und nochmal links und rechts. Aber du willst eine Position haben. Ich weiß nicht, willst du wissen, was besser ist, Sommer- oder Winterzeit?
Ich will wissen, was würdest du denn jetzt machen? Würdest du beibehalten? Würdest du was ändern?
Nee, ich würde die Zeitumstellung abschaffen, weil es sinnlos ist. Weil die Intention war ja Strom sparen, hat dann nichts genützt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Winter- oder die Sommerzeit besser wäre. Das müsste ich mir nochmal genauer mit beschäftigen. Ob es jetzt cooler
ist im Sommer. Also ich bin Fan von Zeitumstellung.
Ich glaube richtig von der Umstellung, also dass es immer wieder anders wird?
Ja, es tut mir auch, also es tut mir nicht weh, ich kriege das fast nicht mit und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man damit durchaus die Jahreszeiten besonders, sag ich mal, einläutet und sich auch darauf einstellt, sie. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass ich weniger Strom brauche, das mag nicht funktionieren, aber dass ich auch als Mensch mehr davon habe, wenn meine Zeiten sich mehr dem Hellen anpassen. Ich finde das gut.
So.
Irgendwie.
Es so. Gibt nur, also es gibt, du hast den Fehler gemacht, den die JU auch gemacht hat, Dennis, möchte ich mal sagen. Es gibt nur eine Lösung und die heißt wie immer, von Putin lernen heißt siegen lernen.
Eine weitere Zeit.
Sommerzeit abschaffen ist natürlich völlige Gülle. Ja?
Weil nee, ich habe gesagt Zeitumstellung abschaffen. Ich habe gesagt, welche.
Du hast aber trotzdem den Fehler gemacht, den die JU gemacht hat. Ich werde ihn gleich aufklären, aber du lass mich mal hier mal machen.
Ja.
Also, Sommerzeit abschaffen ist natürlich totale Gülle. Das ist total bescheuert, weil dann geht die Sonne halt irgendwie am 21. Juni nicht um kurz vor 10 unter, sondern um kurz vor 9. Dafür haben wir aber im Juni und den ganzen Juli, also den ganzen Juni und ganzen Juli wahrscheinlich auch noch, haben wir es morgens um 3:30 schon hell. Das hilft uns richtig, ja. Da ist ganz toll. Alle können super lange schlafen, weil die Sonne nicht ins. Also, es ist wirklich Quatsch. Und nur die wenigsten Leute brauchen so früh
Licht,
ja.
Wobei,
und der Freizeitwert.
Hinweis: wir sind eine alternde Gesellschaft, so sind wir eine Bettflucht, so von 4 bis 21 Uhr.
Ja, das reicht auch 4:30 und das muss nicht 4:30 sein, denn die Stunde ist schon okay. Wobei der Freizeitwert, wenn es abends um 10 ist, ne, die Sonne geht ja unter, ja. Dann ist es immer noch eine halbe Stunde hell. So, wenn es bis 22:30 hell ist, ist der Freizeitwert natürlich im Sommer maximal erhöht. Gerade wenn du eine warme Sommernacht hast und du bist irgendwo grillen oder so und es wird halt
geil,
erst.
Ja.
Ja, ist total super. So, jetzt kommt man da denken, ja, schaffen wir die Winterzeit ab. Aber die Winterzeit gibt es ja gar nicht.
Es gibt die Normalzeit.
Genau, es gibt halt die Normalzeit. Und deshalb hat die Junge Union da einen Fehler begangen. Aber grundsätzlich ist das, finde ich, der richtige Ansatz. Zeitumstellung können wir uns geschenken lassen. Wir machen es einfach so wie die Russen vor einigen Jahren. Wir stellen jetzt einfach im Oktober nicht mehr um, fertig ist aus.
Ja.
Und dann ist gut.
Ja, aber fertig aus,
Mickey Mouse.
Wieso habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe doch gesagt, nur Zeitumstellung abschaffen.
Nee, du hast Winterzeit gesagt.
Nee.
Doch.
Ich habe gesagt, ich kann mich nicht festlegen,
was Winterzeit. Ja, du hast einfach Winterzeit gesagt. Das ist ein Fehler, weil das gibt's nicht.
Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht sicher, ob Winter- oder Sommerzeit.
Genau, es gibt keine Winterzeit.
Ah, das ist doch Semantik-Scheiße.
Ja, richtig. Genau so ist das.
Nein, Winterzeit gibt es. So, Sommerzeit und dann gibt es ja die umgangssprachliche Winterzeit. Lautet Normalzeit.
Ja, Normalzeit.
Ach. Ja, umgangssprachlich.
Weil es ist ja nur, es ist ja zur Normalzeit, die wir hatten, nur die Sommerzeit hinzugetreten.
Ja. Genau. Ja.
Also, deshalb jetzt meine Bitte an euch alle, wenn ihr es schön im Sommer lange warm haben wollt, aber keinen Bock mehr auf Urnumstellen habt, ich finde Urnumstellen übrigens auch nicht so schlimm. Mir geht es da eher um die Tiere. Das ist jetzt auch, also so, ich sag mal, der gemeine Luchs im thüringischen Wald, den wird das nicht so betreffen.
Ja, aber so es gibt eine Kuh im Stall?
Genau, es gibt ja auch so Milchkühe, die finden so Rhythmuswechsel nicht so witzig.
Okay, das ist interessant. Aber macht ein Bauer dann eine Zeitumstellung oder sagt er, wenn er vorher um 6 gemolken hat, melkt er auch weiterhin dann um 7?
Na, was denkst du?
Ich würde sagen, dass er die Zeitumstellung nicht mitmacht.
Ja.
Ja.
Ach so,
ich würde sagen, er macht sie nicht mit.
Also nicht mit im Sinne von, das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren.
Also,
die Frage ist, denkt er an sich oder an die Kuh?
Genau. Nein, ich denke, er denkt an die Kuh.
Nee.
Okay.
Der Wecker klingelt halt um 5 und dann steht er auf, macht sich zurecht und geht in den Stall.
Und um 6 wird gemolken, egal wann, also egal welche Zeit.
Er denkt also an sich.
Ja, also das werden die allermeisten tun. Also du kannst das ist übrigens messbar, dass während dieser Zeitumstellung und wenn dann, und das muss nicht mal, du musst nicht mal eine Stunde, du kannst auch irgendwie versuchen, den Kühen entgegenzukommen und nur eine halbe Stunde Abweichung haben in diesem Tagesrhythmus, spürst du, also kannst du einfach messen, dass die weniger Milch geben und dass die auch krankheitsanfälliger sind und so.
Okay. Aber ich hätte ja gesagt, dann sind so Bauern so schauen und sagen, wisst ihr was, dann pfeifen wir auf die Zeitumstellung für uns. Und melken halt die Kühe konstant zum selben Zeitpunkt.
Würde mir jetzt auch sinnvoll erscheinen.
So würde ein kluger Bauer, glaube ich, agieren. So als wäre es logischer halt.
Hieß es aber im Sommer, du müsstest eine Stunde früher melken. Also musst du
also
um sechs, ist es auch schon spät, ne?
Was heißt früher melken? Es ist immer noch derselbe Zeitpunkt.
Ja,
das Zahlenblatt
aber,
hat sich verschoben.
Genau, aber die ganze Welt um dich herum spielt sich ja eine Stunde später ab.
Genau.
Das heißt, du müsstest dann nicht mehr um 6 melken. Und das ist schon, also ist schon wenn du mehrere Kühe hast, fängst du durchaus vor 6 an. Ja. So. Sondern um 5.
Ja. Wobei, ist es heute nicht wirklich irre illegal, weil die Kuh selber zum Melken geht?
Ja, wenn du dir so einen Melkroboter leisten kannst, dann ist das so, ja. Aber das ist übrigens auch lustig, ne? Das funktioniert nicht von heute auf morgen mit so einem Melkroboter, weil die nämlich alle an feste Melkzeiten gewohnt sind und sich deshalb Staus bilden. Deshalb kannst du nicht. Ja, es ist so. Du kannst Kühe nicht einfach, die einfach immer zu festen Zeiten morgens und abends gemolken wurden, kannst du nicht einfach in so einen Melkroboter stecken und dann abhauen. Das geht nicht. Weil die haben dann irgendwann ist das Euter halt voll und laufen dir hin und sagen so, jetzt hallo, bitte mal.
Oh Mann.
Ist schon krass, ja, okay.
Okay, ich bin überzeugt. Ich will trotzdem gern Zeit umstellen. Das ist immer so eine nette Veränderung, finde ich gut.
Ja, ich kann ihm durchaus was abgewinnen, dass es dann im Winter auch früh dunkel ist. Ja. Weil man halt diese Winterlauschigkeit im Dunkeln viel besser genießen kann.
Also ich habe also mit der Abschaffung der Zeitung gesagt, oh, alles kein Problem, nur halt nicht aus der Intention der Jungen Union oder der AfD. Es ist einfach so anti-EU-populistische Kackscheiße.
Ja, darum geht es mir. Ich will es einfach schön lange hell haben und habe keinen Bock darauf. Also wem nützt es denn, dass es morgens um 3:30 hell wird? Das ist doch Käse.
Gar nicht, weil ich dann immer noch 5 Stunden schlafen muss.
Ja. Höchstens für einen Heimweg. Aber das finde ich eher immer verstörend, wenn man nach Hause kommt, es wird schon hell. Das fühlt sich immer ganz eigenartig an, finde ich.
Ich gebe mal zu Protokoll, dass ich gerne morgens aufwache, feststelle, es ist hell und ich schlafe auch gern bei hellem. Also ich mag das. Aber es ist subjektiv, unlogisch und so. Egal.
Ja.
Ich brauche nicht dunkel zum Schlafen.
Nee, ich muss stockfinster sein, wie ich. Stockfinster.
Ja, ja. Okay. Und bei unserer nächsten Kleinigkeit haben die Täterinnen auch die Dunkelheit genutzt? Und zwar, es gibt ja, da wo Renke kommt, habt ihr Kühe umgeschubst eigentlich?
Nö.
Nee?
Ich nie.
Aber
ich kenne auch keinen, der das gemacht hat.
Aber es gibt es halt, dass Jugendliche Kühe umschubsen nachts.
Ja, würde ich aber ziemlich vorsichtig mit sein, weil wenn so eine Kuh belästig wird und die findet es nicht gut, dann
haut die schon zurück.
Rennen die da halt so ein paar hundert Kilo entgegen. Also,
Aber es ist theoretisch möglich, ja. Es gibt diesen Grabma, also ich habe schon mal gehört, dass es gibt.
Ja, also die, also der weit verbreitete Mythos, der dahinter steht, ist, Kühe schlafen im Stehen und wenn sie schlafen, kann man sie umschubsen,
genau, weil sie das ist ja falsch,
nicht so schnell reagieren können. Das, ja, das stimmt nicht ganz. Also Kühe können im Stehen schlafen, aber das ist halt auch nicht so wirklicher Schlaf, sondern eher so Dämmerdöse, sonst was.
Ja.
Die legen sich schon hin, um zu schlafen. Die sind nicht so, also sogar Pferde legen sie übrigens auch hin.
Ja.
Wenn Pferde sich hinlegen, dann bleibt aber meistens eins stehen, weil es sind halt Fluchttiere.
Ja. Hm. Also sie müssen sich halt sicher fühlen, bla bla blub.
Ja,
genau. So, Kühe umkippen. Funktioniert in der Stadt nicht so, weil es nicht so viele Kühe gibt. Was macht man? Naja, man schmeißt halt Smarts um. Der verlinkte Artikel, kann man das Bild mal sehen. Ich finde, der Smart sieht lustig aus. Wie viel wiegt so ein Smart eigentlich? 600, 700 Kilo?
Nee, ich glaube, der wiegt unter 600. Ich nehme so 580 oder so. Das war irgendwie ziemlich leicht. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war ich sehr, sehr erstaunt.
Smart 42, wie viel wiegt der? Gewicht. Doch, 800 Kilo.
Ach, 800, so viel?
Doch, auch noch.
Was habe ich denn da gelesen? Ältere Modelle oder so?
Nö. Das älteste Modell, die erste Generation, 800 Kilo.
Oder war das kein Smart? Irgendwo habe ich von einem Auto gelesen, was irgendwie 580 Kilo gewogen hat, auch so ein Zweiter.
Okay. Aber was als, aber so 800 Kilo umschmeißen.
Was machst du ja eigentlich die ganze Zeit?
Nichts gemacht.
So, doch, das hast du ein paar Mal schon gehabt, wenn du dich gedreht hast.
Wahrscheinlich hier irgendwo.
Oder du haust aufs Kabel?
Nee, ich hatte das Kabel jetzt hier die ganze Zeit über dem Bein.
Das da hing aber
kann übrigens
das
Protokoll geben, dass man
jetzt dafür da hängt, 12 Leute ich drehe mich ja nur.
Was denn? Umschubsen. Auto umschubsen braucht man circa 12 Leute. Nicht, weil ich eins umgeschubst habe, aber wir haben ja kürzlich Autos im Gebäude reingetragen. Die wogen, glaube ich, 500 oder sowas. Oder, also weniger als 800. Da waren wir aber auch zu 12 und konnten das dann relativ gut rumtragen.
Also laut Artikel war es eine Gruppe von 6 oder 8 Leuten, die Smarts
umgekippt haben. Die war stark.
Ja, du musst halt nur ein bisschen, Rest ist also, du musst halt nur ein bisschen Kippwirkung, ein bisschen schieben und der Rest macht halt auch die Schwerkraft.
Ja, okay.
Also ein Auto umkippen ist noch, glaube ich, einfacher. Aber es sieht einfach total lustig aus, wie der Smart so auf dem steht.
Es gibt erstaunlich viele Varianten, die man also zumindest
so ein Smart umkippen kann, ja, das ist toll.
Das ist auf jeden Fall sehr schön.
Ich musste ein bisschen an Fight Club denken mit dem kleinen netten Beetle.
Aber schön.
Den Film habe ich auch noch nie gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Ich auch noch nicht, nee.
Dann musst du sofort vorbeikommen. Ach so, geht ja nicht.
Ich habe jetzt Spaceballs geguckt gestern.
Zwei oder drei meiner Lieblingsfilme.
Zum ersten Mal. Spaceballs gestern zum ersten Mal geguckt.
Oh weh. Und ging das noch?
Ja, ich fand den relativ lustig.
Aber der funktioniert auch erst richtig gut, wenn man alles an Star Wars gesehen hat, zumindest von denen. Ne?
Ich habe ja erst Spaceballs gesehen und dann Star Wars.
Ich auch, lustigerweise.
Okay, Star Wars kann ich teilweise vorher. Also ich habe, glaube ich, musste mal wahrscheinlich sagen, ich habe Star Wars noch nie bewusst durchgesehen, sondern es lief immer so nebenbei.
Ja, ich auch nicht.
Also, es ist ein Märchen und ein Märchen im Weltraum ist noch uninteressanter als ein Märchen halt.
Meine Geschichte, ein großer Teil meiner Geschichte beruht darauf, dass ich zum Radio wollte und ein Hörspiel irgendwann mal auf die Beine stellen wollte. Das sollte sich um Star Wars Zitate drehen. Wir haben diese Filme quasi protokolliert. Also sehr, sehr, sehr bewusst geguckt. Mehrere Jahre lang rauf und runter immer wieder Zitate rausgeholt, auch Zitate aufgenommen, im Rechner damals sogar schon aufgenommen. Das ist letztlich die Hölle gewesen.
Guck mal, wir haben eine natürliche Überleitungsbrücke gebaut zum nächsten Thema.
Haben wir das?
Ja, wir sind bei Filmen.
Ja.
Na?
Ja, das passt.
Ja, und zwar.
Ach so, ja, oh Gott.
Ja, endlich! Police Academy 8, Mission in Moskau kriegt eine Fortsetzung. Wuhu. Also, Kiel und Peel. Das ist so ein Comedy-Duo in den USA.
Das ist übrigens so ein bisschen so, als würde jetzt Wolfgang Lippert wieder Wetten, das machen. Möchte ich mal, aber.
Ja, aber es ist Police Academy. Habe ich das irgendwo hier in greifbarer Nähe? Nee, leider nicht. Ich habe ja alle Filme auf DVD.
Ja.
Und es gibt einen Reboot-Plan in die. Das ist ein Reboot von Police Academy.
Wann soll der kommen?
Bald.
Ach, irgendwann? Bald.
Na, die haben halt sich jetzt die Rechte gekauft oder die Rechte unterschrieben oder unterschrieben halt. Also rechne mal davon, dass in 2 bis 3 Jahren das kommt. Toll, oder?
Police Academy. Das habe ich wiederum nicht gesehen.
Das hast du nicht gesehen. Der erste ist wirklich sehenswert. Der zweite ist noch erträglich und danach ist das alles nur noch Grütze. Und es wird vor allem.
Ich habe nur Ausschnitte von den Grützeteilen gesehen.
Und was
mehr,
du,
nein, das muss nicht mehr für mich.
Und was du, was man wirklich, wirklich feststellen muss und was auch, da muss man auch ein bisschen seinen Respekt bekunden. Das wird von Teil zu Teil schlechter.
Also ja, wirklich schlechter, ja, ja. Also Mission in Moskau, der siebte Teil, ist wirklich schlecht. Also die Story selber ist schon schlecht. Die handelt davon, dass irgendein Computerspiel
das Spiel
geklaut wird. Und es ist echt, oh. Und, nee, also ja, aber es ist halt so cool, irgendwie doch kultig. Also ich kann ihm immer noch was abgewinnen.
Also den ersten, wenn der erste läuft, gucke ich mir den an und beim zweiten bin ich mir schon nie sicher, ob ich den jetzt noch schauen soll.
Ja.
Obwohl der geht, wie gesagt, der geht auch noch.
Na jedenfalls machen wir jetzt Feierabend und wir schließen mit dem Anikast Modetipp. Man beachte mal das Bild.
Ja.
kauft euch das German Jacket. Das ist ein schlecht sitzendes Jackett.
Steht sich auch mit Brusthaar sehr gut.
Oh ja, das ist das Schlimmste, wenn du es ohne Hemd trägst.
Ja.
Boah, nie war Flaggenverbrennung so reizvoll. Das will ich nochmal sagen. Ein Jackett in den Farben von Schwarz, Rot, Gold. Es ist total hässlich.
Was kostet das denn?
Das kostet, glaube ich, 70 Euro.
84,95.
Ja. Toll, oder?
Hm.
Es ist so. Ich bin mal echt gespannt. Also wirklich gespannt, ob das.
Was? Guck mal, guck dir den Fuzzi an.
Ja, ja. Aber jetzt mal. Ja. Jetzt mal, Entschuldigung. Okay, die meisten WM-Spiele werden halt irgendwie abends und nachts übertragen. Da könnte es ja auch schon kühler sein.
Ja.
Geschenkt. Ja, deshalb braucht man auch vielleicht ein Jäckchen. Okay.
Wäre da mal den Pullover sinnvoller?
Aber 85 Euro. Ja, um so ein Jackett zu haben, das man nie wieder tragen kann. Ja, es ist ja wirklich so.
Ja, ja.
Wann will man das denn anziehen?
Na, auf Starts.
Mhm. dann kann man sich doch lieber für 75 Euro das DFB-Trikot kaufen und drunter einfach das alte Sweatshirt, das seit 15 Jahren eh im Schrank liegt und immer wieder ausgepackt wird, wenn es an die Gartenarbeit geht oder so. Und dann das Trikot drüber.
Ja,
oder
aber
sehe ich das falsch?
Im German Jacket kannst du Momente für die Ewigkeit erleben.
Wo hast du das eigentlich her?
Twitter. Es ist irgendwann bei mir ein Twitter aufgeschlagen. Und vor allem das Schlimme, es gibt tatsächlich Leute, die das wirklich benutzen. Also, so.
Es ist doch tatsächlich eine Germany Jacket GmbH gegründet worden.
Lustigerweise sitzt sie in der Schweiz.
Wem gehörten die überhaupt?
Das ist das Geilste. Weiß ich nicht. Wer
ich sehe gerade, DFB-Trikot kostet 80 Euro.
Das ist noch billiger.
Ja, ja, ich dachte, es wären 75, aber das war früher mal offensichtlich
so
teurer gemacht.
Aber es ist doch so hässlich, oder?
Ja, es ist fürchterlich hässlich. Also das WM-Trikot ist echt, sieht richtig, richtig scheiße aus. Hier, so mit diesem...
Ja...
Mit dem angedeuteten Schwarz-Rot-Gold in Rot.
Das soll eine Andeutung sein?
Verstehe ich so.
Aha.
Warum machst du da sonst drei verschiedene Töne?
Ja, als so, weil es schick aussieht.
Wenn du weiter guckst, dann sieht man es vielleicht eher.
Ach so ein ausgewaschene Deutschlandflagge.
Ja, genau. So auf jeden Fall soll die Andeutung so irgendwie vorhanden sein. Fürchterlich
schrecklich.
Hast du es gerade vor dir, Cornelis?
Ja.
So eine Flagge, die so seit 20 Jahren in der Sonne hängt, die sieht so aus immer.
Nach unten sehe ich hier.
Ja, das ist so irgendwie so auch so möwenartig.
Ja. Hat ein bisschen was Maritimes, aber nicht schön.
Ja, es wirkt einfach so hingeklatscht da irgendwie, ne? Es passt auch nicht überhaupt nicht zu dem, schwarzen Rand am Ärmel.
Ja, genau,
und
sind die damit schon aufgelaufen? In dem Trikot?
Das also, übrigens
weiß ich gar nicht, ob die letzten Spiele damit gespielt haben. Ich glaube ja. Aber
ich wollte ja wissen, wie dann der Eindruck ist.
Rot Hautfarben und dann kommt noch dunkel-orange-gelb in dünneren Linien.
Ja, das, aber das ist halt, ne, spielt halt alles mit Rottönen und soll dann irgendwie so die Flagge.
Ja.
Mich hätte eher interessiert, ob das am getragenen Körper oder am Körper getragen anders wirkt als flach auf dem Bildschirm.
Und dann dieses Auswärtstrikot, ja.
Oh, sag mal.
Das ist einfach nur schwarze und rote, dicke, breite Streifen.
Aber Streifen machen doch fett.
Ja, aber das sieht doch auch einfach.
Das sieht nicht das Trikot von Bayern Leverkusen so aus? Sind doch auch so ein schwarz-rot, oder?
Ja, so, ja, nicht ganz so. Die haben feinere Streifen in der Tat. Okay. Ich glaube, die sind noch längs gestreift. Nicht
deswegen ist das Schwarz-Rote auf dem Bild, wo beide zusammen drauf sind, deutlich schmaler als das Weiße. Damit es nicht so fett macht, ja.
Ja, aber ist das in der Tat hässlich.
Ich war so froh, dass es endlich wieder die grünen Auswärtstrikots gab, ja. Weil grün ist halt die DFB-Farbe.
Ja. Weiß und grün, ja.
Genau. Weißes Heimtrikot.
Ehrlich, eigentlich gerade bei Fußball?
Ja.
Oh Gott.
Und es soll auch. Und ich, das darf ruhig schlicht sein. Es darf komplett weiß sein. Da ist dann noch der
Bundesadler, hier, ja.
Genau, das DFB-Wappen mit dem Bundesadler in schwarz drauf. Ja, und meinetwegen so einen schwarzen Kragen und dann einen schwarzen Ärmeldinger, ja. und irgendwie noch einen schwarzen Streifen auf der Schulter oder so. Aber dann ist auch gut.
Funktioniert halt.
Ja.
Warum muss es eigentlich jedes Mal neue geben?
Weil Adidas muss der Geld verdienen.
Ja.
Dafür ist das Torwart-Trikot sehr hübsch.
Das ist in der Tat schlicht.
Ja, aber das ist so hässlich wie die Nacht. Das ist so kotze. Das sieht so aus wie Kotze.
Das ist so, kennst du diese Slimy-Dinger noch?
Ja.
Die hatten diese Farbe.
Ja, stimmt. Das ist in der Tat so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Nuklearabfall.
Das ist aber ein ganz furchtbarer Trend. Ich sehe jetzt schon Menschen in Jack-Wolfskin-Jacken in der Farbe herumlaufen.
Ernsthaft?
Leute, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Ich möchte ein Grundrecht auf Menschen wegen ihrer Kleidung.
Guck mal hier. Bist du gerade im DFB-Fanshop?
Nee, ich bin einfach nur bei Google-Bildersuche. Moment, kann ich.
Geh mal auf dfb-fanshop.de und dann klick mal die Retro-Kollektion an. Da sieht man doch, wie es geht.
Ja, die sehen in der Tat gut aus. Hier, schwarzer Kragen, schwarzer Ärmelsau, Lauf oder wie das heißt halt.
Ich muss einmal, das Trikot von 54 ist von 74, finde ich fast noch schöner, weil es halt diese Kordelbämselzeug nicht hat.
Ich finde aber, das mit den Kordeln schöner, also das bei den Frauen ist das wirklich halt so, hat so was Cooles.
Und
es ist wenigstens eine logische Weiterentwicklung. Also ich meine, es ist das gleiche, aber anders, der Schnitt kann sich ändern, das Design ist aber trotzdem dasselbe.
Und das Auswärtstrikot von 74 finde ich wirklich hübsch.
Da stört es mich ein wenig. Ich finde diesen grünen Ton ein wenig zu matt. Der könnte ein Tick knalliger sein.
Aber das
DFB-Grün ist auch ein bisschen grüniger.
Ich finde auch den Schnitt sehr ansprechend, muss ich sagen.
Ja, aber es sind eher mehr T-Shirts als Trikots, oder?
Ja.
Trikots, nicht T-Shirts eigentlich.
Das ist wahrscheinlich Baumwollstoff, oder?
Ja.
Ja. Geht's? Oder?
Ich habe kein Wasser mehr, aber das spielt ja keine Rolle.
Dann habe ich hier.
Wir sind jetzt ja eh am Ende.
Wir waren schon immer am Ende.
Das ist ja wohl richtig. So, jetzt haben wir auch noch das Ding mit den Fußballtrikots durch.
Und haben auch mal wieder genug Hörer versteckt.
Gibt es sonst noch was zu sagen? Ha, wenn die wüssten.
Die hören sich eine ganze Endicast-Folge an und zum Ende nochmal Fußball.
Ja. Vielleicht machen wir es nächste Woche wieder gut. Vielleicht aber auch nicht.
Da ja auch schon Ostern.
Wir haben doch für Grünen Donnerstag die Sendung
angefangen. Ja, vielleicht machen wir es ja wieder gut.
Wie gut?
Ja, das mit dem Fußball jetzt. Vielleicht machen wir es ja wieder gut nächste Woche.
Ja,
vielleicht,
da kommt doch vielleicht, der...
Vielleicht aber auch nicht.
Ich muss stark sein.
Eigentlich bräuchten wir so...
Dennis wollte sagen, da kommt doch der Cornelis her und wir senden vor Ort. Ja, das ist in der Tat so geplant.
Wir brauchen eigentlich so eine Lampe, auf der so Fußball leuchtet, damit man den Podcast nicht sieht. Die schalten wir an, wenn Fußball kommt? So wir müssen ja die Hörerin warnen, wenn Fußball kommt. Das heißt, wir installieren eine Lampe, die schalten wir an, wenn Fußball kommt. Dann haben wir das Signal gesendet. Darum geht's.
Ich werfe ja so einen anschwellenden Ton, den man mit einem speziellen Fußballfilter wieder rausmachen kann.
Leute, wie sollen Vuvuzelas einspielen?
Nee, oder einfach so ein Rauschen drüberlegen. Es gibt so eine extra Fußballbefreiten, wir können da so einen fußballbefreiten Feed anbieten. Oder legen wir einfach so ein ätzendes Rauschen drüber, sodass man nichts versteht.
Stell es mir andersrum vor. Man bekommt ein Rauschen und wenn man das spezielle Zusatzgerät kauft, das es wieder rausdekodiert, kann man den Fußball-Content hören. Ansonsten gibt es ein schönes Rauschen.
Aber gibt es ein
aber schönes wenn sich Rauschen? Wenn sich eh alle über den Fußball-Content beschweren, warum sollte noch irgendjemand dafür extra bezahlen und sich dieses Decoder-Gerät kaufen?
Also ich dachte, es gäbe Fans. Wer weiß.
Na, also das ist eher, schreibt es mal in die Kommentare. Hast ihr Fußball oder hast ihr Fußball noch mehr? Also
nee, das war ja durchaus gespalten.
Ja, es war gespalten, ja.
Man kann es ja auch nicht allen recht machen. So weit kommt's.
Wenn zu viert werden, könnte man auch zwei Diskussionen führen und das Kanal getrennt aufnehmen. Dann kann man das auswählen. Das
so links cool. Und rechts.
Ja,
so.
Wenn wir zu viert wären, aber wie, warum sollten wir zu viert sein?
Mensch, Leute. Vor allem die große Frage ist, wenn wir aber zu viert wären, aber nur einer davon ist ein Nicht-Fußballer, wie funktioniert das dann?
Also, dann könnten wir jetzt ein Dolby Surround dekodieren, dann gäbe es nämlich noch ein Center und links und rechts. Und
so. Wir können auch alle quer übereinander reden.
Nee, außerdem dann ist hier auch ein Späti direkt vor der Tür, ne?
Inwiefern?
Ich habe gerade Bock, mal einen Podcast mit 5.1 zu mischen. Sorry, ganz anderes Thema. Das merke ich mir mal, das macht Spaß.
Wollen wir aus dem Späti aufnehmen? Da gibt es was zu sitzen unten.
Nee, ich meine jetzt einfach nur, wenn man nichts zu sagen hat und das langweilig findet, kann man sich in der Zwischenzeit betrinken oder so. Das war einfach nur der Gedanke.
Ich kaufe dann wieder Elephant. Das macht mich platt, sicher. Maximal zwei Dosen und ich bin...
Hast du das mit dem Cage-Test jetzt eigentlich gemacht?
Nee, ich habe nicht gemacht.
Was ist denn ein Cage-Test?
Nur überflogen und festgestellt, ist es noch nicht ganz so schlimm.
Okay, alles
was
klar.
Was ist ein Cage-Test?
Hatten wir das letzte Mal von. Das ist dieser Selbsttest.
Ja. Den habe ich nicht mitbekommen.
Also höchstens Beginn der Alkoholikerstufe, aber hat noch ein paar Jahre.
Wie Cage-Fest? Nickst du das Cage
ist,
oder was?
Das ist zum... Nein. Selbstbeurteilung, wie es mit um deinen Alkoholkonsum steht.
Ach so, ja, wenn es regelmäßig ist, oder? So.
Und zwar, es gibt vier Fragen. Ja? Erste Frage, hatten Sie schon das Gefühl, dass Sie Ihren Alkoholkonsum reduzieren sollten?
Ständig.
Das hatte ich schon.
Zweitens.
Mache ich auch regelmäßig.
Hat es Sie auch schon aufgeregt, wenn andere Leute Ihr Trinkverhalten kritisieren?
Ja, klar.
Ich wurde nicht kritisiert.
Ich werde dafür kritisiert, dass ich nicht trinke.
Okay, ich glaube, das wollen die hiermit nicht erfahren. Hatten Sie wegen Ihres Alkoholkonsums auch schon Gewissensbisse?
Ja, immer.
Cornelis?
Selten.
Also ja. Viertens, ja, sorry. Viertens, haben Sie morgens nach dem Erwachen auch schon als erstes Alkohol getrunken, um Ihre Nerven zu beruhigen oder den Kater loszuwerden?
Das habe ich, glaube ich, nur einmal gemacht. Nie. Einmal.
So. Mindestens zwei positive Antworten bezeugen das wahrscheinliche Vorhandensein von Problemen, die im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum stehen.
Ja, aber
die Wahrscheinlichkeit des Alkoholmissbrauchs beträgt 62% bei einer positiven Antwort und 89% bei zwei positiven Antworten. Bei drei und vier positiven Antworten beträgt die Wahrscheinlichkeit 99%.
Das hatte ich zwei positive Antworten, oder?
Da kann man echt nur verlieren. Ne? Das ist auch irgendwie so mein Eindruck.
Damit schließen wir dieses Kapitel. Wir sind alle traurige Alkoholiker. Und ich wollte die Sendung beenden.
Cage heißt übrigens Cut Down, Annoyed, Guilty und Eye-Opener. Das sind die Abkürzungen für die vier Fragen. Ja. Was auch noch eine wichtige Frage ist, ob man schon mal Alkohol getrunken hat, um besser einschlafen zu können.
Das habe ich schon mal
gemacht. Es gibt
nämlich, ja.
Es gibt nämlich noch so Erweiterungen dazu. Weil das ist natürlich ganz grob. Das ist natürlich völlig klar.
Na, hast du so ein Einschlafbier? Nicht regelmäßig, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, ach, jetzt eins und dann dachte sofort.
Nee.
Ne?
Zum Einschlafen. Also vor dem Einschlafen, aber nie explizit zum Einschlafen.
Weil nee, zum Einschlafen nicht, aber so jetzt so hier Lazy Feierabend so.
Ja, aber das ist ja nicht zum Einschlafen, sondern das ist ja ein Feierabendbier.
Ja, zum Entspannen.
Das ist ja voll in Ordnung.
Ich habe das tatsächlich auf der Dienstreise in den USA gemacht, weil die Zeiten nicht passten und ich nicht einschlafen konnte. Also
ich habe auch glücklicherweise kein Einschlafproblem.
Nee, ich auch nicht, aber es war so ein Entspannungsbier, so als in der Art.
Ja, aber das fällt ja nicht so gar nicht
okay. runter. Nee, aber weil ich habe immer das Bedürfnis, so nach einem Bier bin ich krass müde, das ist so, wenn ich nur eins trinke.
Ja,
Ja.
Also jetzt zum Einschlafen habe ich es noch nie gemacht, glaube ich. Nö. Außerdem, der Witz ist ja, man schläft ja auch gar nicht besser. Das ist ja auch eine Fehlwahrnehmung.
Natürlich ist es eine Fehlwahrnehmung. Aber
du ratzt halt einfach nur weg, aber dein Schlaf ist schlecht und dein Körper erholt sich nicht und du bist am nächsten Tag, gehst du halt am Stock.
Ja, und?
Und zwar egal, ob du 3 Bier trinkst oder 10.
Ja.
Also die Wirkung ist immer da. Nur ist es halt stärker, wenn du
10 trinkst. Habt ihr Kater? Ich habe nie Kater. Ich bin tatsächlich eine sehr katerfreie Person.
Mit? Das müsste an der Erfahrung liegen.
Also der Kater zeichnet sich halt bei mir durch einfach so, ich habe halt einen Pelz im Mund, aber den habe ich normalerweise auch ohne Alkohol morgens, weil ich einfach mit offenem Mund schlafe und das einfach alles austrocknet.
Na, es gibt halt so ein paar Tricks, über die man aus dem Weg gehen kann. Der erste Trick, das ist der wichtigste von allen, einfach nicht so viel trinken.
Solide Grundlage ist, glaube ich, der zweite?
Nee.
Fettig?
Nee. Das ist, glaube ich, alles am Märchen. Also dem kann ich irgendwie nichts abgewinnen.
Na, Wasser halt trinken.
Du hast halt ganz oft dieser Kopfschmerz, ist halt ganz oft so ein Spannungskopfschmerz vom Schiefliegen, weil du eben betrunken bist und der Körper nicht, ne? Deshalb weniger trinken und auch vom Wasser, viel zu wenig Wasser getrunken. Und deshalb vom Einschlafen einfach nochmal 1 Liter Wasser hinterher kippen oder 1,5. Dann musst du zwar nachts irgendwie aufstehen, aber das bringt schon mal was.
Okay.
Und dann kommt's auch einfach drauf an. Ich glaube, wenn du Pilz trinkst, bist du eigentlich auf der richtigen Seite.
Du meinst, es kommt auf die Fuselstoffe an, oder?
Genau, weil die Fuselalkohole machen nämlich den Kopfschmerz. Ja. Wenn du im Weizenbier sind viel mehr Fuselalkohole als im Pilz. Deshalb kriegst du, wenn du jetzt einen hast und der trinkt irgendwie von 18 Uhr bis, weiß nicht, 2 Uhr
Weizen.
Nur Weizen und der andere von 18 Uhr bis 2 Uhr die gleiche Menge nur an Pilz, dann geht es dem mit Pilz höchstwahrscheinlich besser danach.
Ja. Okay. Und ich meide da, halt, dass ich eher Pilztrinker bin.
Und ja. Ich meide halt auch eigentlich, also ich meide eigentlich Schnaps. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich da mal Schnaps trinke, dass das dann eher dazu führt, dass es mir schlechter geht. Aber ansonsten habe ich eigentlich.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass ich ganz oft nächsten Morgen denke, ich habe einen Kater. Oh, ich habe gar nichts getrunken, ich habe noch nicht viel geschlafen, dass das eigentlich mittlerweile einen großen Teil dieses typischen Katergefühls ausmacht. Der Schlafmangel.
Ja, das stimmt. Bisschen. Das kann auch gut sein.
Also genau, geredet ist man halt trotzdem auch ohne Alkohol.
Ja.
So, jetzt haben wir total abgeschwiffen, jetzt beenden
wir die Sendung. Naja, aber dafür haben wir jetzt den Leuten erklärt, was der Cage-Test ist und ihnen hoffentlich auch beigebracht, dass man auch das eigene Trinkverhalten mal reflektieren
sollte. Ich wusste das nicht. Ich hatte immer nur dieses eingetrichtert bekommen, es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Also wer jeden Abend ein Glas Rotwein trinken muss, der ist vielleicht ein Alkoholiker.
Ich kenne die medizinische Definition nicht. Also,
und das war ein anderes Beispiel. Und wer irgendwie alle 3 Monate sich einfach einmal wegkippen muss, aber wirklich ist auch genauso Alkoholiker.
Ja.
Das war auch noch die andere Sache.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann gut.
So episodenweise. Sein. Ja, egal. Ja.
Apropos episodenweise. Nächste Folge. Gründonnerstag.
Ja. Vor Ostern.
Am Tag, bevor
der Herr
uns verlassen musste.
Stimmt, Karfreitag.
Hm.
Habt ihr auch alle schön gefastet?
Nee. Oh, da fällt mir gerade was ein. Aber das muss ich nach der Sendung machen.
Damit verabschieden wir uns. Das war Folge 48. Nächste Folge wird die Folge 49 sein. Die darauffolgende Folge wird die Folge 50 sein. Aber da sind wir noch nicht so sicher.
Ja, und die gibt es auch erst im Mai dann. Also das heißt, danach gibt es erstmal 2 Wochen Osterferien.
Ja. Nochmal Luft holen und dann.
Genau, und dann werden wir nichts Besonderes machen, weil das wäre ja Arbeit.
Ja.
Wo kommen wir denn da hin? Ja, dann sag mal tschüss und gute Nacht.
Gute Nacht, schlaft schön. Tschüss.